Übrigens, wenn ihr das selber nicht hinkriegt, euch von der Band loszusagen.
Das werde ich in Zukunft auch stärker unterbinden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des menschenverachtenden Untergrund-Podcast. Ich bin Adrian von Tod gehört und mit mir dabei ist der Andi. Hallo Andi.
Hi Adrian. Na Mensch, da haben wir ja einen Sonntag aussetzen müssen. Mhm. Schön, dass wir jetzt wieder durchstarten können. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, was die Mehrzahl der Hörer sein würde. Ich war letzte Woche leider krank. Und ja, deswegen starten wir diese Woche wieder durch.
Ja, passt ja. Ist ja jetzt auch, finde ich, absolut in Ordnung. Wenn wir, sagen wir so, die Frequenz, jede Woche weiß ich auch gar nicht, ob wir die auf Dauer überhaupt halten werden. Wenn wir zweimal im Monat, wäre ja schon eigentlich ein ganz guter Schritt.
Ja, sollte nicht zu unregelmäßig werden, aber zu regelmäßig muss es dann auch nicht sein. Ist ja kein Job.
Richtig, wir machen das hier alles ganz entspannt. Soll ja kein, nur soll ja nicht in Arbeit ausarten, in Anführungsstrichen. So, was trinkst du heute?
Ich, nach dem letzten Bier, das wirklich, wirklich widerwärtig war, mache ich heute mal keine Kompromisse und gehe auf mein Lieblingsbier, das Würzburger Hofbräu. Ein Bier, das einen unheimlich schlechten Ruf hat. Aber ich kann den absolut nicht nachvollziehen. Ich glaube, das liegt dran, dass wenn Leute an bayerische Biere denken, eher so ein helles Denken, süffig, fließt einfach rein wie Wasser. Ja, also ich sage ja immer oben rein, unten raus. Und das Würzburger Hofbräu ist eher eine sehr herbe Geschichte. Aber ich mag herbe Biere.
Also eher so ein bisschen norddeutsch-mäßig.
Das weiß ich nicht. Das Pils ist ja keine norddeutsche Erfindung.
Aber die norddeutschen Biere sind immer ein bisschen herber, habe ich das Gefühl, als die süddeutschen. Deswegen, es ist ja auch kein Bierpodcast hier, aber ich weiß, was du meinst.
Könnten wir auch mal machen. Oh, zeig mal, was heißt hier auch? Ich habe kein helles.
Weil du gerade gesagt hast, helles. Ich habe ein helles.
Ach so.
Das Stiegl aus Österreich. Stiegl-Hell. Ich mag's. Ich trinke es ganz
gerne. Ich kenn's gar nicht. Ich wollte deine Bierauswahl auch nicht kritisieren. Aber bei österreichischen Bieren zieht sich bei mir alles zusammen, genau wie bei französischen Bieren und italienischen Bieren.
Och, das geht. Das kann man gut sehen.
Ja. Ja. Sag mal, kann man das einsehen? Das ist jetzt ein bisschen Palaver. Keine Ahnung, ob die Zuhörer interessiert, aber ob wir auch Zuhörer aus Österreich haben, kann man das einsehen?
Ich habe auf jeden Fall, da es ja über den Tod gehört Kanal läuft, sind die meisten Sachen ja im Moment ein bisschen gekoppelt eigentlich, kann man fast schon sagen, mit den Stats. Okay. Aber ich glaube, wir haben auch so 10% oder 5% mindestens auch aus Österreich.
Dann kann mir doch vielleicht mal ein Zuhörer aus Österreich, wenn sich einer abbarmt, mal sagen, importiert ihr euch Bier aus Bayern oder trinkt ihr das wirklich, was da verkauft wird? Würde mich wirklich mal interessieren.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, einen relativ häufigen Hörer, den ich hier habe, oder beziehungsweise auch Tod gehört Zuschauer, ist ja Flo's Metal World, also der Flo. Ich bin mal gespannt, was er sagt. Ich glaube, er ist... wenn er es hört, Flo, wenn du es hörst, sag doch mal Bescheid, wo du dein Bier herbeziehst.
Ich bin so ein großer Fan dieses Landes, ne? Aber das Bier macht es unmöglich, jemals zu emigrieren.
Ja, ich sag mal so, man kennt jetzt auch nicht, also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwelche tierisch bekannten Biere aus Österreich gibt.
Nee, und da musst du dir schon überlegen, das Turbo-Bier von der, oh Gott, heißt die Band nicht auch Turbo-Bier? Ich bin mir jetzt unsicher.
Ja genau, ja, ich glaube, da ist was, ja.
Das halte ich schon für eins der trinkbarsten österreichischen Biere. Aber ich kenne Stiegl Hell auch noch nicht. Vielleicht sollte ich mal Stiegl Hell probieren. Vielleicht liegt es ja in meiner eigenen Unfähigkeit, die schlechten Biere nur auszusuchen. Wobei ich jetzt nichts dafür kann, was die Locations ausschenken, wo ich in Österreich auf Konzerten war. Adrian, du warst auf dem Heidelberg Death Fest.
Genau, ich war auf dem Heidelberg Death Fest und soll ich sagen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war gestern dort, deswegen bin ich auch heute noch ein bisschen im Arsch und vielleicht auch manchmal ein bisschen verpeilt, deswegen nicht wundern und ein bisschen sorry dafür. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es ja auch im Vorgespräch gesagt, ich hatte in letzter Zeit echt viel Stress, privat und auch jobmäßig, deswegen war das Wochenende so eigentlich. Ich so, oh, das Festival kommt mir super ungelegen, ich würde mich eigentlich irgendwie einfach nur hinlegen und mich ein bisschen ausruhen. Dementsprechend war so samstags bei mir die Laune so zum Losfahren, okay, machen wir's. Ich habe zugesagt, ziehen wir es durch. Aber als ich dann da war, ich hatte richtig viel Spaß. Also echt, ich habe auch haufenweise Leute getroffen, auch teilweise Leute, die ich länger nicht gesehen habe. Die Bands haben richtig viel Spaß gemacht. Ich war da auch teilweise auch Bands, die ich nicht kannte. richtig geil und auch teilweise Genres oder so, die ich jetzt nicht so extrem gerne höre. Ich sag mal so Slam Death oder so. Und da, aber einfach dabei zu stehen, Leute machen keine Ahnung Circle Pits, die Leute haben Spaß und so weiter, da gibt's Crowdsurfing und so weiter. Das hat schon so ein bisschen, ist jetzt nicht so, dass ich da mitmachen will, ne? Das ist überhaupt nicht meine Welt. Aber das so zu sehen, die gute Laune und so weiter, und das hat auch schon ein bisschen Spaß gemacht. Ich fand das echt ganz cool. Und es waren natürlich auch genug Bands dabei, die mir selbst Spaß gemacht haben. Memoriam, ein guter Auftritt. Necrophobic haben einen Auftritt abgeliefert, der ein bisschen cursed war.
Hilf mir mal kurz, Necrophobic sind die Schweden, so Melodesser, ne?
So Black Death.
Black Death, ne?
Sehen ein bisschen aus wie Niflheim, von der Nietenanzahl und von diesem etwas schäbigen Corpse Paint, aber haben mehr Haare, weniger Halbglatz und weniger Schnorres.
Auch geil, ne? Eine Band habe ich schon tausendmal gelesen, kann ich dir jetzt aus der Lamengen kein Album sagen, ne? Unglaublich eigentlich.
Ja,
da bin ich großer Schweden-Fan.
Die haben sogar gerade ein neues rausgebracht am Freitag.
Ja.
Das war so die Album-Release-Show. Und ich glaube, es ist alles schiefgegangen, was hätte schiefgehen können. Ich stand ja auch im Fotografen und so. Ich habe gehört, dass der Sound echt nicht gut war auf der Bühne. Und die sind auch alles rüber zum Soundmann, haben den angekackt und sonst was, haben den Gig auch unterbrochen zeitweise, weil es war wohl echt nicht tragbar. Und ich meine, wir kennen das ja beide, wenn auf der Bühne der Sound richtig scheiße ist, das ist bis zu einem gewissen Punkt, das ist auch einfach unerträglich.
Absolut, seit einem sehr einträglichen Gig in unserer Bandgeschichte setzen wir ja aus dem Grund auch komplett auf In-Ear-System und kriegen nichts mehr mit von der Location, weil das kannst du dir, also es geht irgendwann einfach nicht mehr.
Eben. Und du hast nicht gemerkt, wie das bei denen so richtig die Laune runtergezogen hat, wie unzufrieden sie dann mit sich selbst und mit der ganzen Situation waren. Sie haben es dann versucht, professionell ab der Mitte ging es auch, da haben sie auch langsam die Fehlerquellen finden können und die Techniker haben es irgendwie hinbekommen. Aber das Ding ist, das überträgt sich leider auch aufs Publikum. Und das hast du beim Publikum
gesagt. Ja,
viele haben sich gedacht, so okay, hier ist jetzt irgendwie gerade Problem und Unterbrechung, ich gehe mal ein Bier holen. Und es war relativ leer dann irgendwann.
Also, ja, ist bitter, ne?
Naja, es tat mir ein bisschen leid für die. Ich meine, sie konnten nichts dafür. Sie waren sowieso schon, glaube ich, bei vielen so ein bisschen halt, waren halt als Ersatz. Die sind halt als Ersatz nachgebucht worden, weil Grave mussten absagen.
Grave. Ja, die haben ja alles abgesagt, habe ich gehört. Die liegen auf Alten, weil,
ja, die Hälfte der Band ist ausgestiegen.
Klingt echt, ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt hier mega Breaking News, aber wahrscheinlich jeder, der hier zuhört, hat es auch. Es war ja, selbst ich habe es mitbekommen, es war ja unmöglich, es nicht mitzubekommen, dass bei Grave ja wirklich.
Was im Magen liegt, ja, das ist richtig.
Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ach komm. Wenn du die Kommentare unter unseren Videos liest und wie ich da teilweise antworte, versuche ich doch immer sehr diplomatisch zu sein.
Da hast du recht. Ja, bin ich ein bisschen zu wenig zugekommen. Tut mir leid, hole ich nach.
Alles gut. Warst ja krank.
Ja. Weil was ich zum Heidelberg Death Fest sagen wollte, weil ich hatte einige Posts bei Tod gehört gesehen. Ja. Ich hatte dann noch überlegt hinzufahren, aber ging mir einfach nicht gut genug. Aber was ich gesehen habe, das hat mich schockiert, das habe ich ewig nicht gesehen. 25 Minuten Slots für Bands. Das finde ich so krass.
Meinst du Scars of Violence die erste?
Ja, nicht nur Scars of Violence, Mike Litteris Komplott, was ich sehr geil finde übrigens, den Namen, ja. Und selbst eine Band wie Flashless bekommt 30 Minuten, Gartectomy 30 Minuten, Guinea Pig 30 Minuten, Graceless, die ich überragend finde, 30 Minuten. Und dann geht's erst weiter mit 35 Minuten. Na, also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bands, die 30 Minuten spielen.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, mein Vorschlag wäre es gewesen, nachdem Grave abgesagt hätten, man hätte lieber die Spielzeiten länger machen sollen von allen anderen.
Oder? Also vielleicht bin ich da, ich bin nicht da, ich habe nicht so den krassen Einblick in Death Metal, ja, vielleicht geht's auch nicht anders oder wie auch immer. Also Ramones Shows sollen ja auch immer sehr kurz gewesen sein, eben aufgrund der bloßen Intensität, aber also spätestens bei Graceless habe ich dann so eine Augenbraue hochgezogen.
Ja.
Das ist doch weird.
Ja, Graceless war noch mit die beste Band des Abends.
Ohne ja, auf jeden Fall. Album
geholt. Ja. So, es ist, ich sag mal so, man will hier sehr viel bieten. Man hat 12 Bands für den ganzen Tag. Das ist schon schon ordentlich. Ich kenne Zweitagsfestivals, die haben 12 Bands.
Ich kenne Festivals, die gehen 4 Tage und ich sehe nicht mal 6 Bands. Also das.
Ja, genau. Auch das. Also, das ist leider.
Ist Indoor, ne?
Es ist Indoor, ja. Ja.
Weiß ich nicht, ob das muss. Ne?
Flashless fand ich auch sehr gut, muss ich sagen. Aber wie du schon richtig sagst, ich hatte auch das Gefühl, die gibt es ja auch schon ewig. Und, und da war es auch voll. Also da war es auch voll.
Ja, klar.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es ein bisschen später spielen lassen, um ehrlich zu sein. Auch wenn hier, ich meine, es war ja vollgepackt mit großen Acts. Extermination, Dismemberment kannte ich gar nicht. Das ist so eine Slam-Death-Metal-Band aus Weißrussland oder Belarus. Schienen aber abgefeiert zu werden, da war ordentlich was los, aber mir haben die gar nichts gesagt. Aber ich bin auch im Slam-Death leider nicht so bewandert, das muss ich dazu sagen. Das war die Band, wo ich gemeint hatte, so, ich bin ja überhaupt kein Slam-Death-Fan, aber ich fand es cool, wie ich da so die Energie und den Spaß, den die Leute hatten, so weiter. Das hat man sich gedacht, ey, cool, dass die Szene so lebendig ist, das freut einen ja dann doch auch irgendwo. Aber ich glaube, so der heimliche Headliner des Tages war ein guter Lachs. Weil, also, jetzt mal unabhängig davon, wie ich Guter Lachs finde, wie andere Guter Lachs finden und so weiter. Es geht einfach nur darum, wie voll war es insgesamt? Wie krass war das Getränke? Und man muss ehrlich sagen, bei Guter Lachs war das Getränke am größten.
Ja, weiß ich nicht. Da müssten wir jetzt, glaube ich, uns fragen, ob Guter Lachs der heimliche Headliner oder der kleinste gemeinsame Nenner war. Ne? Aber ich gebe dir recht, die Band hatte schon, also, Herrgott, ey, mit mir über Slam zu reden, ist er auch, also, ne, aber Guter Lachs habe ich schon vor, weiß ich nicht, vor 12 Jahren gesehen und die waren gefühlt für mich immer nur der Headliner. Oder immer, das waren immer was los, die sind immer, also die sind ja auch, also die sehen zwar witzig aus, ne, aber wenn man das mal ein bisschen beobachtet, ich habe auch zweimal als Bühnentechniker gearbeitet, wo die aufgetreten sind, die sind hochprofessionell, die haben immer geilen Sound. Also da steckt schon auch was dahinter, ne? Mhm. Aber musikalisch finde ich es absolute Scheiße. Also das ist aber gut. Das muss ja auch nicht mir gefallen. Ich bin da ja alles andere als die Zielgruppe. Ne? Also.
Ja, ich kann dabei Spaß haben. Ich muss aber auch sagen, Gute Lachs ist so eine Band, die gucke ich mir eigentlich auch nur live an. Das ist aber jetzt weniger eine Musik, die ich mir tatsächlich zu Hause anhöre.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand Slam zu Hause hört, oder?
Na gut, Gute Lachs ist ja Grindcore, aber
ist es?
Ja, das ist Grindcore.
Okay, ich hätte gesagt, das siehst du mal. Aber gut.
Ja gut, ist ja auch. Ist aber eine ähnliche Zielgruppe, sag ich mal so. Also man kann sagen, Leute, die Slam hören und Leute, die Grind hören, das ist schon eine ganz schöne Schnittmenge.
Naja, aber auf jeden Fall krasses Billing, krasser Preis. Ich wollte das Festival jetzt auch nicht so. Aber ich würde mal einfach mal gerne wirklich wissen, was 25-Minuten-Slots sollen. Also wenn du dir überlegst, du hast eine Umbaupause von einer Viertelstunde, die gerne mal eine Minute, 2 Minuten, 5 Minuten länger wird. Du spielst, wenn du auf- und abbaust, spielst du fast kürzer, als du auf- und abbaust.
Man muss aber dazu sagen, jede Band durfte so lange spielen, wie drauf stand. Auch ein bisschen überziehen war drin. Aber Es musste dann auch irgendwann wieder die Zeit ein bisschen reingeholt werden. Also es gab dann auch Bands, dann wenn sie fertig waren, dann wurde dann auch direkt der Strom abgestellt. Dann gab es keine weiteren Ansagen oder so mehr. So, weil, hey, wir müssen abbauen, Leute.
Ja klar, du musst ja auch 12 Bands durchpeitschen. Und wenn du dann noch hörst, Necrophobic mussten ihren Gig mit drin unterbrechen. Mhm. Irgendwann musst du ja mal fertig werden, denn wenn ich hier auch sehe, 0.10 Uhr, ne, das ist wahrscheinlich eine Location, da geht es dann bis 0.30 Uhr maximal und dann war es das wahrscheinlich. Ne?
Das war schon gut verspätet am Ende. Gut verspätet am Ende. Das war zum Glück ja die vorletzte Band, das heißt, die ganze Verspätung hat sich dann eigentlich nur auf Memoriam abgewälzt und die haben dann noch, glaube ich, ein bisschen länger, extra lange geguckt, dass der Sound wirklich gut ist. Kann ja auch sein, dass es irgendwas an der Technik war und die dann erstmal danach, nach dem Gig bei Necrophobic weitergucken mussten, dass es nicht nochmal passiert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Memoriam war dann ganz geil, aber man musste, das haben wir nachher gesagt, Memoriam ist geil, Memoriam macht Spaß, aber man darf halt nicht mit der Erwartungshaltung hingehen, dass es Boltthrower ist.
Ja, klar. Ist halt mega schwierig, ne? Also die ganze Boltthrower-Geschichte. Was hätten sie machen sollen? Ja.
Ich finde, Boltthrower sind sehr konsequent. Das finde ich sehr, sehr gut, dass sie gesagt haben, nee, wollen wir nicht, wir wollen keinen anderen Drummer. Wir waren eine Einheit und dann ist die Sache jetzt auch durch.
Ja, klar. Und kann man nur den Hut vorziehen. Also gerade das Bolt Roy ist eine Band, die sich durch ihre Konsequenzen sich auch ernsthafte Steine in den Weg gelegt haben. So. Also die haben auf Sachen verzichtet. Mhm. Und ja, gibt kein taktvolle Art, das zu sagen, aber ich glaube mal, 90% der Hörer hätte das achselzuckend hingenommen, wenn die sich irgendeinen Schlagzeuger geholt hätten. Ich glaube, selbst wenn die ohne Schlagzeuger gespielt hätten und es vom Band hätten kommen lassen, hätte es 90% der Leute nicht interessiert. Der Bowl-Thrower-Zug wäre weitergefahren. Die waren schon too big to fail.
Ja, ich glaube, es hat auch im ersten Augenblick keiner erwartet, dass sie sich auflösen, weil man nicht genau reingucken konnte, wie eng die dann doch waren intern. Ja. Aber gut, klar.
Ja, ich meine,
ist konsequent, finde ich auch irgendwo ganz gut. Es gibt so viele Inkonsequente in der Rock- und Metal-Szene.
Ja. Aber Adrian, wir palabern schon wieder über 20 Minuten. Was hältst du davon, wenn wir zum eigentlichen Thema kommen? Du hast ja ein sehr spannendes mitgebracht. Ich glaube, da wird ziemlich viel Konsens dieses Mal sein. Ich habe mir deswegen auch was überlegt. Aber da, siehst du mal, vor lauter. Hast du dir einen Kommentar ausgesucht aus unserem letzten Video? Ich habe tatsächlich nur einen.
Ja, machen wir tatsächlich mal ein bisschen kürzer, weil ich habe erstmal, einerseits habe ich auf sehr viele Kommentare, wie ihr vielleicht merkt, auch direkt geantwortet. Das heißt, es steht jetzt gar nicht so der krasse Grund. Also wenn ihr wissen wollt, was ich teilweise über die Kommentare denke, guckt euch einfach an, was von mir kommentiert wurde. Ich meine, ich kommentiere jetzt nicht jeden. Es gibt ja auch Dinge, wo man sich sagt, so okay, das steht so für sich alleine. Aber ich habe tatsächlich eine E-Mail bekommen noch und du kannst dir denken, was das heißt.
Ja, aber
Ich gehe da nur kurz drauf ein. Diesen ganzen Sermon lese ich nicht nochmal vor.
Ah gut, da bin ich dir dankbar. Ich habe das Vergnügen ja schon gehabt.
Richtig.
Mir geht es auch nur um einen Absatz in einem Artikel, den ich ehrlicherweise nicht verstehe. Den hat mir The Floponaut drunter gesetzt. Also die Einleitung lassen wir mal weg. Bei Noisebringer denkt er an Anthrax, was auch cool ist. Aber Satanic Warmaster, Mgwa und Tarkus sind total überbewertet. Finde ich schon mal den ersten Hot-Take. Zweitens, und sind keine NSBM-Bands, sondern eher diese Grauzonen-Bands. Gut. Also das darf ich mir mal erklären, warum. Gut, übrigens, für alle da draußen, ich weiß, man spricht Stoker aus, ich weigere mich. Die heißen Tage. Punkt. Das nächste ist, darf man da noch Iced Earth? Fand ich nie gut. The Smith? Ich glaube, die heißen The Smith, oder? Da fehlt doch ein S. Smiths,
ja.
Da fehlt doch ein S. Egal, finde ich gut. Neurosis, vieles liebe ich. Und Rammstein finde ich immer noch lächerlich. Also der Zusammenhang wird mir hier irgendwie nicht so richtig klar und deswegen habe ich mir den auch nochmal rausgezogen. Also Gua, Tarke und Satanic Warmaster nebeneinander zu stellen, was grundverschiedene Bands sind und auch grundverschiedene Einstellungen zu Musik und Interviews etc. haben. Also ich wüsste nicht mal, als Grauzone-Bands zu bezeichnen, finde ich schon sehr spektakulär. Aber warum bringt er hier Iced Earth, The Smiths und Neurosis und Rammstein mit rein? Also das hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
Ich glaube, es geht hier drinnen um umstrittene Musiker. Bei Iced Earth war er mit John Schaffner, mit dem Kapitol. Bei The Smiths, es geht glaube ich um Van Morrison. Van Morrison war doch bei The Smiths, meine ich. Und Van Morrison ist ja auch so ein strittiger Charakter, der sehr komische gesellschaftliche Ansicht, also so genau habe ich mich mit Van Morrison auch nicht beschäftigt. Aber
ist The Smiths nicht eher Morrissey?
Ah, Morrissey, meine ich doch. Ach, Gottes Willen, Van Morrissey, ich rede ja schon scheiße. Morrissey, meine ich natürlich.
Ja, ich habe gerade gewundert, also ich bin in dieser Musikstil Richtung auch nicht so stark, aber also es darf doch nochmal einen Unterschied geben, als das Kapitol zu stürmen, als sich in Bochum mit Kugelschreibern einen Sonnenrad auf die Brust zu malen und zu verwechseln, in welchem Land man ist. Das ist schon nochmal ein Unterschied, hätte ich gesagt.
Ja, auch Morrisseys kindische öffentlichen Streitereien, auch mit den Simpsons oder so, das ist, ich weiß jetzt nicht, also gut, da bin ich vielleicht auch nicht zu sehr tief drin, da möchte ich jetzt auch nicht zu Falsches zu sagen, aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass man Morrissey Höchst von Toke oder Take oder John Schaffner alle in einer Kategorie stecken kann und es dann erst rechtlich in eine mit Miqua und mit anderen Black Metal, Graue Zone, was auch immer Bands. Das ist halt das Problem. Man kann nicht sagen, alles, was potenziell, sagen wir so, zu Kontroversen in der Öffentlichkeit führt, kann man in eine Kategorie passen. Das ist nicht so einfach. Ja. Nicht so einfach.
Ja, also wie gesagt, also der Kommentar ist durch die Bank positiv. Ich habe mich total gefreut. Ein paar richtig coole Anekdoten noch drin. Übrigens, er ist auch offensichtlich im falschen Team, freue ich mich. Ja? Team falsch.
Mannschaft, wir haben es falsch gesagt.
Mannschaft, ja, ich finde Team ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Du weißt, Anglizismen tun gut und straffen das Ganze ab. Aber den Zusammenhang, da gehst du mir bitte nochmal, vielleicht kannst du mir nochmal was unter das aktuelle Video schreiben oder gerne auch unter den Kommentar. Weil, also das ist mir zu weit. Das ist mir zu weit hergeholt. Und Satanic Warmaster ist in Reihe mit Tarko und Nguar. Also das und dann noch.
Ja, einfach nochmal kurz vielleicht hier unter das Video schreiben, Flobonaut, was genau der Zusammenhang ist, auch wie in Morrissey, da kenne ich mich auch nicht so gut aus, dass du nochmal kurz vielleicht ein bisschen noch näher drauf eingehst. Aber ja. No, wie sagt man, keine Offense hier. Einfach nur eine Nachfrage.
Ja, grundsätzlich schon Offense, aber in dem Fall nicht, ja.
Ja. So, dann gehe ich nochmal ganz kurz, bist du durch? Sonst gehe ich kurz auf meine.
Ich bin durch, ja. Ich habe dann.
Sehr gut.
Da nur noch eine Sache zu sagen, aber das hänge ich dann gerne hinten dran bei dem, was du sagst.
Alles klar. Wie gesagt, ich habe ja letztes Mal diese E-Mail von Basti vorgelesen, mit wo es um die Demografie ging, und ich habe mich auch ein bisschen drüber lustig gemacht, ja, beziehungsweise wir haben es ein bisschen lustig dargestellt und ich habe eine gewisse Parodie und gewisse Effekte draufgelegt, auch in der Podcast-Bearbeitung, weil ich es einfach so abstrus fand, was er gesagt hat. Und das hat natürlich zu einer Reaktion geführt, und er hat nochmal in einer E-Mail geschrieben, dass er es, er fand es irgendwie nicht so toll, wie wir uns, er fand es sich nicht ernst genommen und er fand es.
Zitat, unprofessionell.
Unprofessionell, ganz genau. Und fand es auch irgendwie Stil wie im Bundestag, wie wir darauf eingegangen sind. Also, okay. Was soll ich dazu sagen? Außerdem hat er alle unsere Argumente als blöd abgetan, so ungefähr, weil wäre ja, keine Ahnung was, wenn es von 5 Metal-Bands jetzt auf einmal 10 Metal-Bands irgendwo in der dritten oder in der arabischen Welt gibt, das sagt ja jetzt auch nichts aus. Aber wenn man ja hier in Frankfurt guckt, wenn man da durchläuft, dann, wenn man da Flyer für ein Konzert verteilt, für ein Metal-Konzert, da stößt du auf kein Interesse, weil da laufen ja auch nur Leute mit Migrationshintergrund rum. Ich meine, das ist wahrscheinlich das, worauf er hinaus wollte. Das war ja seine Grundthese. Metal stirbt, weil Deutschland hat zu wenig, jetzt sage ich es mal ganz provokant, Bio-Deutsche. Es gibt zu viele Leute mit Migrationshintergrund. Leute mit Migrationshintergrund hören kein Metal und deswegen stirbt der Metal. Und wenn wir weiterhin so linke Parolen hier sagen, dann verlassen dann auch die letzten, in Anführungsstrichen, vernünftigen Menschen Deutschland. Und dann ist, in Anführungsstrichen, hat er ja auch letztes Mal geschrieben, Deutschland nicht mehr das, was es mal war. Irgendwie so kann man so zusammenfassen. Und ja, ich weiß es halt auch nicht. Erstmal müssen wir mal ganz klar sagen, weißt du, er hat so großen Wert und legt auch hier großen Wert darauf, das hat er auch nochmal geschrieben, rechts ist ja nicht gleich rechtsradikal, ich weiß, wie gesagt, das haben wir haben auch nie behauptet, wir haben niemals in die Richtung behauptet, dass irgendwie rechts und rechtsradikal dasselbe wäre, umgekehrt wirft er mit links und linksextrem und so weiter, das wirft er alles durcheinander, oder beziehungsweise, gut, er setzt in Anführungszeichen, was auch immer das jetzt heißen mag, ich sag's mal ganz ehrlich, Er sagt dann auch noch, ja, ich wäre nicht ehrlich auf seine komischen Zahlen. Also es wäre unseriös, seine Zahlen anzuzweifeln, wo ich mir gedacht habe, da ist eine Bevölkerungsentwicklung bis 2100 drin. Was ist denn daran seriös? Also du kannst, guck dir, ich habe mir mal aus Spaß bei Statista so ein bisschen die Zahlen angeguckt für die Entwicklung von Ausländeranteil in Deutschland und Österreich. Oh Wunder, die ist nicht identisch. In Österreich ist der Ausländeranteil tatsächlich höher als in Deutschland, weil in absoluten Zahlen.
Das sind ja auch viel weniger Menschen.
Richtig, ganz genau. Wenn in Österreich 10.000 Ausländer einwandern und in Deutschland, ist das ein ganz anderes prozentuales Verhältnis. Das ist nur mal so zur Verdeutlichung. Mhm. Und was soll ich sagen? Wenn man sich, was viel interessanter ist, was habe ich bei Statista in der Bevölkerungsentwicklung Deutschlands eher angeguckt, ist, dass halt einfach der Jugendquotient stark sinkt oder stark auch gesunken war teilweise. Das bedeutet, es der Anteil von Menschen bis 20 und dann im Verhältnis zu Menschen zwischen 20 und 70, der hat seit 1991 abgenommen. So von 35 auf teilweise unter 30.
Ja. Aber selbst, sorry, dass ich dir da gerade so ein bisschen an den Karren fahre, aber das ist A, nicht unser Thema. B ist ja die Einwohnerentwicklung nicht proportional zur Intensität eines Metal-Faktors zu rechnen. Also falls dem so ist, man möge mir die Studie zeigen, ich werde sie vielleicht zur Hälfte lesen und achselzuckend hinnehmen, aber das ist nicht der Punkt. Die Metal-Szene kann sich, ich denke, unser Fazit, die Metal-Szene wird sich zerstören, aber nur von innen raus. Und das hat, wir sind ja kein Podcast für irgendwelche Rassentheorien, interessieren mich nicht. Mich interessieren nicht irgendwelche Bevölkerungspopulationen. Das ist ein Podcast. Leute, wenn ihr, die E-Mails sind lang. Ja, der schreibt nicht 10 Sätze, so. Das sind lange E-Mails. Ich finde das cool, dass ihr euch so eine Mühe macht, aber ihr seid zumindest bei mir und ich denke bei Adrian auch da an der falschen Adresse. Das macht es nicht, nehmt euch die Zeit nicht, macht andere Dinge in der Zeit. Das bringt hier nichts. Wir werden uns damit, wir machen vielleicht den Fehler, dass wir uns hier schon das zweite Mal damit beschäftigen.
Ich gehe auch das letzte Mal jetzt darauf ein. Es wird auch keine weiteren Fragen dazu geben. Ich möchte nur klarstellen, und das hast du, danke, dass du es vorweggenommen hast. Ich möchte mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mit politischen Themen hier auseinandersetzen. Das ist für uns beide Freizeit. Und ich habe jetzt hier keine Lust, irgendein politisches, ich meine, dazu sind wir auch beide hier gar nicht ausgebildet, ne?
Eben, wir können uns das gar nicht erlauben.
Was ich nur mit den Zahlen, die ich bisher habe und die ich rausgefunden habe, ich will jetzt nicht sagen, oh, ich habe recht und ich habe jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich will nur sagen, dass das ganze Grundthema total komplex und auch schwierig zu beurteilen ist. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, gefühlte Wahrheit, das fühlt sich so an, als würde das stimmen, das macht doch Sinn. Nee, lasst uns das Thema gar nicht auf das Niveau bringen und dann gar nicht darüber reden. Das hat keinen Sinn, da kommen wir alle nicht weiter. Deswegen, ich lasse dir deine Meinung, Basti, aber ganz ehrlich, wundere dich nicht, wenn du mit abstrusen Theorien um die Ecke kommst und mit abstrusen Vorwürfen, wir werden hier der linksradikale Podcast von nebenan, der versucht Propaganda zu vertreiben, sorry, dann kriegst du halt auch eine entsprechende Antwort, die vielleicht nicht ganz so nett ist. So, das war
ja dazu. Ja, also natürlich rechts ist nicht rechtsextrem, links ist nicht linksextrem und extreme Meinungen bringen einen in einem Unterhaltungsmedium wie einen Podcast auch überhaupt nicht weiter und die werden hier auch nicht propagiert und wie Adrian sagt, und da freue ich mich auch einfach gerade das letzte Mal thematisiert. Wir können gerne über Bands reden. Wie gesagt, ich würde es ja nochmal wissen, da bin ich auch immer für zu haben, wo ist die Grenze, gibt es eine Grenze bei Kunst, bei Bands, die ich hören darf, die ich nicht hören darf. Übrigens, wenn ihr das selber nicht hinkriegt, euch von der Band loszusagen, weil euch Dinge nerven, weil sie zu rechts, zu links, zu politisch sind, das ist total in Ordnung. Ja, ich reagiere nur hochgradig allergisch, wenn es mir jemand verbietet, das hören zu wollen, aus Gründen, die für mich nicht nachvollziehbar sind. Weil das hatten wir schon mal in Deutschland.
Okay, ja, jetzt in die Richtung brauchen wir jetzt auch nicht gehen, sonst entwickelt sich auch daraus wieder Diskussion. Mir, und das habe ich auch in einigen Antworten geschrieben, geht es einfach nur darum. Mir geht es in der Sache um eine Sache. Wir können gerne über alles diskutieren. Wir können gerne diskutieren, welche Band aus welchen Gründen welche Verfehlungen hat und warum es, wie weit Kunstfreiheit gehen kann für den einen oder für den anderen. Wie das jeder für sich selbst definiert, packt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ich lese das alles und gebe auch gerne meinen Senf dazu ab. Ganz, ganz gerne. Was ich allerdings ungern auf diesem Channel sehe, und die es geschrieben haben, die werden sicherlich wissen, wer gemeint ist. Ich möchte keine Kommentare sehen, wo einfach davon abgeleitet wird, ach, der hört die und die Band, dann ist das so ein Mensch. Dann spielt er in dem Lager, um es mal auch anders zu drücken, dann ist er eine Schneeflocke, weil er sich drüber aufregt und so weiter. Ich möchte keine solchen Kategorisierungen über uns hier oder über irgendwelche Leute hören, egal um wen es hier geht. Spart euch das einfach. Bleibt bei der Sache. Keine Argumentation hier gegen die Leute. Das ist scheiße, das möchte ich nicht sehen und nee, also das wird in Zukunft auch irgendwie, das werde ich in Zukunft auch stärker unterbinden.
Ja. Okay, siehst du, ich denke, damit sind wir dann auch mit der Kommentarsektion durch und starten ins eigentliche Thema. Wie gesagt, ich befürchte viel Konsens, habe mir deswegen was überlegt, aber Adrian, worüber wollen wir uns heute unterhalten?
Ja, ist die Metal-Szene technologiefeindlich oder auch fortschrittsfeindlich, kann man es auch nennen?
Genau.
Ich habe dir gestern das Thema noch geschrieben, weil ich habe so ein bisschen überlegt, über was könnten wir denn diese Woche reden? Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die mir schon länger unter den Nägeln brennt. Weil sobald irgendein neuer Trend aufkommt in den letzten 15, 20 Jahren, seitdem ich in der Metal-Szene bin, irgendwas Neues aufkommt, ist immer erstmal eine große Abwehrhaltung da. Also die meisten Sachen werden nicht wirklich direkt angenommen oder es werden nicht direkt die Vorteile gesehen, es wird immer direkt erstmal das Negative da drin gesehen. Sei es Streaming, also Musikstreaming, Spotify und Co. Sei es Social Media, als das aufkam. Jetzt mal, und das alles, was nach MySpace kam. MySpace war ja nochmal ein bisschen was Eigenes, aber alles, was danach kam. Es gab viel Gewetter gegen YouTube, auch gerade gegen YouTuber, gegen das, was wir auch gerade Channels, die es so gibt und so weiter. Auch das wurde ja lange Zeit sehr verlacht. Ich habe auch Leute wettern sehen. Das war so der erste Kontakt, den ich übrigens mit dem Gorminister hatte damals. Eine Diskussion darum, warum, weil er gemeint hat, Fanzines, richtige Fanzines sind viel geiler und auch zeigen viel mehr Passion, als wenn Leute irgendwelche blöden Webzines aufziehen. Was mich damals als Betreiber von Totgarn ein bisschen getriggert hat. Aber im Nachhinein war es eine gute Sache, dass wir uns damals so ein bisschen online da so ein bisschen gegenseitig diskutiert haben, weil ja, so hat man sich überhaupt nicht kennengelernt.
Ja, Reibung erzeugt Energie. Grundsätzlich hast du bei der Metal-Szene ja immer das Gefühl, wenn was Neues kommt, haben sie immer das Gefühl, sie müssen dafür was hergeben. So als wäre das begrenzter Platz und da werden, sobald was Neues kommt, werden Leute rausgedrängt. Diese Dynamik hast du ja ganz oft. Dazu kommt, finde ich, der Punkt, dass die Metal-Szene eine Szene ist oder auch eine, der Metal an sich auch ein Stück weit immer von Nostalgie lebt. Das ist ja das, was die Metal gerade bei den großen Headlinern, wo es verpasst wurde, sie nachzuziehen, dann jetzt heute auf die Füße fällt, ne? Dass man lieber noch 350 Euro für ein AC/DC-Ticket hinlegt, anstatt sich, Bands, die danach ziehen, anzuschauen. Ich meine, ich bin da jetzt auch kein leuchtendes Vorbild, weil mich die großen Headliner selber ja auch immer gar nicht interessieren. Aber ich finde, dass das da auch mit reingehört. Klar, aber wenn wir die Themen uns mal strukturiert anschauen, Streaming ist für eine so vielfältige Musik wie Metal eigentlich so ein Segen. Und ich höre es eigentlich nur negativ.
Ja.
Also, wenn du dir Gespräche von Leuten anhörst, wenn du dir Podcasts anhört, ist das Maximum, was du hörst, und da habe ich mich auch schon dabei erwischt übrigens, ne? Ich wasche da meine Hände nicht in Unschuld. Ich streame auch. Immer dieses Relativierende auch mit drin.
Mhm.
Ja, aber wenn ich mir die Zahlen angucke, ich streame zu annähernd 50%. Sicher nicht auf Spotify. Ich nutze auch noch YouTube.
Ich auch.
Ne? Du hast ja wenigstens YouTube-Musik, das zahlt den Künstlern ja was. Ich nutze ja das normale YouTube, wenn ich mir neue Bands anhöre. Klar, für mich ist Streaming auch, ich will eine Band kennenlernen, ich überlege mir und wenn es mir gefällt, kaufe ich mir was in der Regel. Wenn es das halt zu einem vernünftigen Preis gibt, weil ich auch nicht bereit bin, ist ja schon mal angesprochen, irgendwie 40 Euro Versand für irgendwas zu bezahlen. Aber was war das für ein Abfuck früher? Also, sich in den Müller zu stellen und zu gucken und was hatte er bestellt und dann musstest du dich darauf verlassen, dass der in der Müller-CD-Abteilung gearbeitet hat, so ein bisschen Ahnung hatte, Plattenläden, konntest du reingehen. Wenn wir mal ehrlich sind, ich weiß, dass heute das viele abkulten, aber ich habe die früher, es liegt vielleicht an denen, in denen ich war, als die größten Arschgeigen in Erinnerung, weil sie dir eben diesen unheimliche Wissen im Vordergrund hatten, weil die morgens aufstehen konnten, einen Kaffee trinken und ihre einzige Lebensaufgabe war, sich mit Musik zu beschäftigen und jeder, bei dem das halt nicht ging, weil er vielleicht Schüler war oder eine Lehre gemacht hat, die waren für die Leute gleich Menschen zweiter Klasse und da hast du auf die Dauer auch keinen Bock, dich so behandeln zu lassen.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Da denke ich zum Beispiel viel dran, wenn ich an den Flohmarkt und so weiter denke bei uns in Limburg, auch weil da gibt es auch viele Plattenhändler und so weiter, die dann aus anderen Teilen, weil der relativ groß ist, kommen und verkaufen dort ihr Zeug. Ich kann mich an eine schöne Sache erinnern, da war ich noch Teenager oder gerade so junger Erwachsener, gehst du halt so einen Plattenhändler, der auch Krautrock und so weiter hat und dann meint er nur zu mir, brauchst gar nicht gucken, das hörst du eh nicht.
Ja, das ist so geil, ne, von Leuten, die was verkaufen wollen.
Ja, ne, da so gewinnt man neue Käuferschichten. Und dann aber, verdammt, ja. keiner geht mehr in den Plattenladen.
Ja, also das ist auch so, also da gibt's hundertprozentig leuchtende Gegenbeispiele, die, wo sich, ich sehe es, Leute schon sich die Finger wund schreiben, ja, gibt's, aber tut nicht so, als wärt ihr in einem Plattenladen noch nie von oben herab behandelt worden. Ich glaube, da kennt auch jeder eine Geschichte dazu. Und als die Technologie dann kam, dass jeder die Möglichkeit hatte, bei YouTube zu gucken, auf Börsen zu gucken, auf Spotify zu gucken, auf Apple Music, Deezer, wie sie alle heißen, dass sich sogar Algorithmen entwickelt haben, dann irgendwann später. Das war ja immer, als wär's dein Feind. Ich bin ehrlich gesagt relativ froh, dass mir auf Spotify nicht das neue Miley Cyrus Album vorgeschlagen wird. Ja. Und ich darüber mitbekomme, wenn, weiß ich nicht, es wieder irgendeinen Shadow Drop gibt, weil eine Band selber, und das ist die große Unterscheidung, die ich dann immer gern mache, dass es sich von den sozialen Medien fernhält. Wo sie sagt, ja, ich brauche keine Werbekampagne. Ich hau mein Album raus, wenn ich fertig bin. Ist mir völlig egal.
Ja, mein Gott, kannst du auch machen. Aber da musst du halt auch mit den Einschränkungen leben. Was ich halt auch nicht verstehe, ist, ich habe hier auch einige Sachen. Wo sind sie denn jetzt hier? Die CDs, die ich zum letztens bekommen habe. Ich habe jetzt in die eine Platte noch gar nicht weiter richtig reingehört. Denn das ist hier die Next Horus. Weil die haben nur einen Song online. Und ganz ehrlich, die ich müsste jetzt erstmal wieder meinen CD-Player holen und ach, ich habe jetzt keinen Bock, das Ding da einzulegen. Weil normalerweise höre ich die dann so nebenbei bei der Arbeit oder so, halt auf YouTube Music oder so durch und so, ah, okay, cool, das und das muss ich mir mal merken, kann mir ein paar Notizen machen. Weil, keine Ahnung was, ich finde es immer sehr unbequem, weil die Band sagt so, nö, ich verkaufe das nur auf CD. Weil ich denke mir, ihr tut euch selbst keinen Gefallen mit.
Ja, also diese, es ist natürlich, also haben wir auch gemacht, es gibt bei uns auch Songs, die sind exklusiv nur für Leute, die sich einen Tonträger kaufen. Das ist aber ein Bonbon für die, die zugreifen und nicht, also da wird andersrum einfach kein Schuh draus. Wenn du da als Band kein Interesse dran hast, ist es total fein, aber dann wundert dich halt nicht über gewisse Konsequenzen. Und das ist nämlich der große Unterschied, den ich nochmal machen würde. Ich glaube nämlich, die Szene selber ist manchmal gar nicht so technologiefeindlich, sie schämt sich nur. Die Technologiefeinde, die ich in meiner bescheidenen Zeit in der Metal-Szene erlebt habe, sind eigentlich die Musiker. Du hast immer das Gefühl, die Leute müssen sich dafür rechtfertigen, gewisse Sachen nicht zu benutzen, aus Angst, sie könnten sich irgendwas erleichtern.
Es ist auf jeden Fall in der Musik schlimmer. Also bei den Musikern.
Auf jeden Fall.
Weil da geht das ja auch um Amps, da geht es um Aufnahme, also wie du aufnimmst. Ich meine, Home Recording war ja anfangs so dermaßen verpönt. Du warst ja direkt irgendwie ein Kinderzimmerprojekt, wenn du zu Hause aufgenommen hast, nicht direkt ins Studio gefahren bist.
Oder schneiden, also Songs mehrfach aufnehmen, Songs müssen live eingespielt sein mit,
genau.
Ey, es macht heute keiner mehr, Leute. Und also ich bin 1987 geboren, ich bin 36 Jahre alt und habe es noch erlebt, dass es in Studios hieß, hier bei mir wird nichts geschnitten. Jeder Song im One-Take, ja, also One-Take heißt für die, die es nicht wissen, du setzt bei der ersten Note an und hörst bei der letzten Note auf und dafür dann 1.000 Euro am Tag, Dankeschön. Ja, also das ist vollkommen, und das fängt beim Studio an, wo sich es mittlerweile, also keine Ahnung, es ist ja mittlerweile eher so ein Retro-Trend in den Studios, meine ich so mitzubekommen, aber ich bin ja jetzt auch nicht jede Woche in einer Musikproduktion, Gott sei Dank. Das ist einfach, also da finde ich das richtig problematisch. Gerade auch diese Amp-Geschichte. Ja? Wie viele Musiker wollen nicht auf ihre Amps verzichten, obwohl es teilweise im Jugendzentrum mit 50 Gästen und dann fahren sie da einen 200 Watt Röhren-Amp auf.
Ja, genau das. Ja, das habe ich auch schon oft gesehen.
Also für die, die es nicht wissen, ne, wenn du das Ding über Stufe 4 aufreißt, kriegen die vor der Tür noch einen Hörsturz. Ja, und die kosten auch ein Schweinegeld, aber trotzdem, nee, braucht groß, am besten Fullstack. Was ich in Jugendzentren Bands gesehen habe, die Fullstacks aufbauen. Fullstacks sind Entschuldigung, wenn hier so ein paar Begriffe kommen, Entschuldigung, Fullstacks sind sind zwei Boxen übereinander, theoretisch 8 Speaker, die du simultan abnimmst. Das, also, das macht, ne? Und dann muss es auch immer ein Röhrenverstärker sein, weil beim Transistor könnte es ja sein, dass irgendjemand sagt, da geht ja was verloren, wenn ich mich nicht selbst einschränke durch eine absurde Laut. Röhrenverstärker klingen erst laut richtig geil. Das wird jeder, ich glaube nicht, dass da irgendjemand anderer Meinung ist. Du kannst einen Röhrenverstärker auf niedrigen Lautstärken spielen, aber richtig geil klingen die ersten in der Endstufensättigung und dafür brauchst du eine gewisse Lautstärke. Und wenn du Motorhead bist und in solchen Arenen spielst, da kannst du das richtig aufreißen. Wenn du das nicht tust, gibt das oft wenig Sinn, mehr als 40 Watt aufzubauen. Jetzt ist Watt nicht gleich Lautstärke, weiß ich auch. Aber irgendwo müssen wir ja mal so ein bisschen bisschen runtergehen, ja. Und ich sage auch nicht, also ich spiele einen Modeler live, ja. Also sprich, ich habe einen kleinen Computer auf meinem Board stehen, also wo ich da stehe, der den Sound eines Amps emuliert, der ihn nachahmt. Und dafür habe ich mich entschieden, eben genau aus dem Grund, ich kann mich der Location-Lautstärke zu 100% anpassen und höre mich nur auf meinen Ohren. Das ist eine Technologie, die ist noch nicht irrsinnig alt. Ja, und ich muss mir heute noch anhören, was, ich könnte ja nie auf meinen echten Amp verzichten. Wenn du dann fragst, warum nicht, ja, ich will, dass mir auf der Bühne die Hose schlackert.
Ja,
warum ja, möchtest du das?
Was soll man sagen? Das ist tatsächlich so, dass die Leute so sind. Bei euch geht's ja noch weiter. Ihr habt ja auch Kicks gespielt mit Drumcomputer, beziehungsweise ohne echten Drummer.
Ich wollte das gerade noch ein bisschen steigern, ne? Also, und dann, wie es der Adrian richtig sagt, ne, wir spielen ja auch teilweise ohne Schlagzeuger, weil wir einfach faktisch keinen hatten und dann irgendwann nicht mehr bereit waren, uns das bieten zu lassen, was da momentan am Drummermarkt los ist. Also wir haben mittlerweile zwei fantastische Session-Drummer, auf die ich nichts kommen lasse und einen ehemaligen Drummer, auf den ich auch nichts kommen lasse. Aber du erlebst da auch Sachen, naja, müssen wir mal gesondert drüber reden. Und dann, dass wir noch ein In-Ear-Monitoring-System spielen. Das heißt, wir gehen nicht auf die Monitore, die auf der Bühne stehen. Monitore sind diese Lautsprecher, die es nicht wissen. Monitore sind diese Lautsprecher, die auf Musiker ziehen, wo was rauskommt, dass man sich selber hört. Was übrigens auch immer richtig geil ist, wenn du so einen 200-Watt-Röhrenamp hinter dir stehen hast, aber so einen kleinen, schönen 150-Watt-Monitor vor dir. Ich höre mich nicht. Ja, komisch. Ich schreie schon wieder. Ja, komisch, Alter. Ja, also wenn der hinter dir quasi in der Häuserwand einstürzt. Ja, dadurch, dass wir dann eben auch kein Schlagzeuger hatten und ein In-Ear-System spielen, ist bei uns gar kein Geräusch auf der Bühne gewesen. Oh, was sind die Leute nach dem Gig auf uns zugekommen? Wie könnten ihr das machen? Wie haltet ihr das aus? Naja, mit Kopfhörern. Das ist gar nicht so schwer. Und weißt du was? Ich habe mir sogar einen Klick draufgelegt, dass ich immer weiß, wo ich gerade bin im Song. Das ist extrem vorteilhaft. Denn zum Genießen auf dem Konzert sind die Leute vor der Bühne da. In dem Moment, wo ich mit meiner Band da spiele, bekommen wir Geld, bekommen wir eine Aufwandsentschädigung, bekommen wir einen gesonderten Raum, bekommen wir Getränke, bekommen wir was zu essen und am Ende vom Tag bekommen wir sogar manchmal noch die Hände geschüttelt und es wird unser Merch gekauft. Wenn ich da, um eine bessere Show bieten zu können, auf Technologie setze, dann ist das logisch und hat auch was mit Respekt vorm Publikum zu tun. Und wenn du halt da auftrittst, um den Leuten zu zeigen, ey, ich kann mir einen Soldano SLO kaufen, ich kann mir einen Mesa Boogie Triple Rectifier kaufen, ich kann mir einen Original PV 5150 kaufen, ich kann jetzt auch Bass-Amps weiter aufzählen, aber das bringt nichts, weil die meisten Leute Bass-Amps, die ikonischen Bass-Amps gar nicht kennen. Dann ist das dumm und auch ein Stück weit respektlos vom Publikum und rührt aus einer Unsicherheit und auch aus einer Technologiefeindlichkeit heraus in meinen Augen. Und das ist auch so ein Statement, mit dem mache ich mich jetzt garantiert total unbeliebt. Aber das ist es dann an der Stelle einfach auch mal wert, wenn du es dir, wie gesagt, es gibt eine finanzielle Komponente. Alles, was ich hier aufgezählt habe, kostet auch nicht wenig Geld.
Richtig.
Ja? Aber es kostet weniger und mittlerweile weiß ich das, wenn wir drei Röhren-Amps uns nebeneinander stellen auf der Bühne, ja, dann ist das teurer, als sich einmal in drei anständige Modeler und ein In-Ear-Rack zu investieren. Das ist so.
Ja, glaube ich dir.
Das ist
ohne Witz. man macht sich das Leben nur unnötig schwer, nur um gewisse Erwartungshaltungen zu erfüllen, die rational nicht besser sind. Also, da muss, ich meine, ich könnte es ja verstehen, wenn wir hier über was diskutieren, wo man sagen kann, ja, aber ihr müsst doch mal sehen, technisch gesehen, und dann kommt ja ein anderer Sound und so. Aber wir reden ja hier nichts von, was aktiv irgendeine Experience verändert.
Nein. Das hört man nicht. Also ich meine, ich lade jeden, ist natürlich auch, kann ich jetzt einen richtig schönen Eigennutz draus machen, kommt doch mal auf eine Anheim-Show und schaut mal und hört mal mit den Ohren und hört nicht mit den Augen. Und sagt mir, ihr hört das, dass wir keine echten Röhren-Amps spielen. Unsere beiden Gitarristen spielen natürlich auch Modeller, die beide den berühmten Camper übrigens. Es ist nicht möglich. Natürlich, wenn du im Studio bist und hast trainierte Ohren, du kommst zu 90-95% an den Sound dran. In einer Live-Situation und dort, wo die Metal-Konzerte in der Regel stattfinden, zumindest da, wo ich spiele, 80%, kommt dort keine 80% Sound. Ach. Für jeden, der schon mal auf einer Bühne stand, ich glaube, der wird mir nicht widersprechen. Und jeder, der nicht, bitte glaubt mir an der Stelle, ihr könnt auf der Bühne von Sound her froh sein, wenn ihr euren eigenen Amp vom Brummen von der PA, die völlig überfordert ist, unterscheiden könnt. Und wenn alles gleichzeitig spielt, hörst du eh nur.
Also ich meine, das kriegt jeder Konzertbesucher dadurch mit, dass häufiger halt so Sätze fallen wie, ich brauche mich stärker auf Monitor oder mach den bitte leiser oder ich mach den aus, der ballert mir weg. Solche Sprüche hat jeder schon mal gehört, der weiter vorne in einem Konzert stand, wo sich Musiker über den Sound auf der Bühne beschweren. Das ist ja Standard.
Ja, ich brauche mich lauter auf dem Monitor, als auch so ein unheimlicher Hasssatz von mir. Also das ist aber müßig, ne? Das ist so, da ist halt was, wo man sagen kann, ja, da spüre ich die Technologiefeindlichkeit total. Ein Stück weit. Was anderes ist es dann, wenn wir, Entschuldigung, dass ich so auf der Bandseite rumreite, aber ich denke, es für den einen oder anderen ganz interessant, ist dieses Thema KI. Jetzt bin ich jemand, ich habe von Computern wirklich ganz wenig Ahnung und von KI. Und ich habe für mich auch Grenzen. Und das wäre für mich, wenn eine KI wirklich ganze Musik schreibt. Ich weiß nicht, ob es dafür Beispiele schon gibt aktuell. Ich habe heute mal gegoogelt, ich habe auf die Schnelle jetzt...
Bitte? Der Dienst Sono kann das tatsächlich. Da kannst du prompt...
Aber gibt es schon Metal-Songs oder Songs, die viral gegangen sind, wo dann hinterher jemand sagt, haha, war übrigens KI, ich habe euch reingelegt.
Da war irgendwas letztens bei Napalm. Hieß zumindest, wäre eine KI-Band. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das so stimmt.
Ja, das ist eben so ein bisschen die Sache, ne? Also ich bin da auch, weiß da auch nicht genau, wo die Grenzen sind. Und das sind natürlich dann Sachen, wo man aufpassen muss. Und die Albumdesigns, die komplett über KI entstanden sind, das macht ja Künstler und Märkte kaputt. Wobei ich mich auch frage, wie viele Künstler gibt es denn wirklich, die von Album- und Merch-Designs leben? Gibt es da wirklich so viele, dass man sagen kann, aber gut.
Sind wir mal ehrlich, welche kleine Band kann sich denn leisten, für jede Single, für jedes T-Shirt-Motiv, für jedes Albumcover einen eigenen Künstler zu engagieren? Den sie wirklich so bezahlen können, dass es angemessen und fair ist.
Das ist der Punkt, ja.
Wir haben haufenweise Cover, die irgendwelche auf hochkontrastige Bandfotos sind, so der klassische Black Metal, ne? Wir haben Landschaften, die auch gerne so Drohnenaufnahmen von Wäldern, wo dann noch das Logo draufgelegt wird.
Schnappschüsse von Leuten beim Schlittschuhfahren und dann kostet das Album in der Deluxe-Box über 100 Euro.
Ja, und die Wertsteigerung ist sogar negativ.
Keine Ahnung, das war nur ein Beispiel. Ich habe direkt von keiner Band. Aber noch nie von der Band Darkthrone gehört.
Ja, guckt euch den letzten Todgirls-Stream an. Letzten offenen Themenabend, da reden wir am Anfang drüber. Klingt ein bisschen Eigenwerbung. So, und ja, also, oder auch ganz beliebt, Bilder, Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, wo die Copyrights abgelaufen sind und man sie einfach nehmen kann. Ich sag mal, die Bands, die sich es leisten können, auch die Labels, die sich es leisten können, für jedes neue Album einen Künstler zu engagieren, der ihnen ein Albumcover malt, die werden das auch weiterhin tun. Weil so genau, wie die es haben wollen, kriegen sie es nur durch einen Künstler. Da wirst du mit der KI... glaub nicht so ganz hinkommen. Beziehungsweise
es ist ja auch einfach geiler, oder?
Ja, na klar.
Also, aber natürlich für kleine Sachen wird das jetzt kommen.
auch für Spotify-Singles und so ein Krempel, weißt du, wo du denkst, so, guck mal, ich mache nicht mal einen physischen Release, das ist einfach nur ein Thumbnail sozusagen für meine Single. Und ich mache ja auch meine Thumbnails mit KI. Ich meine,
ja,
klar. Ist eine richtige Arbeitserleichterung und sieht auch teilweise, sieht eigentlich auch besser aus in den meisten Fällen als das, was ich sonst mit Photoshop da zusammengewurschtelt habe. Und dafür, dass eine Halbwertszeit von einem YouTube-Thumbnail relativ kurz ist, warum nicht?
Also ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der eben auch sich in seinem Studium über das Zeichnen und Erstellen von Grafiken, also es ist ja, ist denke ich vielen auch klar, aber ich spreche jetzt trotzdem mal aus, Entschuldigung für alle, die das natürlich so wissen. Ich halte euch nicht alle für blöd, aber ich rede für die, die das vielleicht nicht wissen. Ein Albumcover ist nicht damit getan, dass jemand das auf eine Staffelei malt mit Pinseln, ne? Da müssen Vektorgrafiken erstellt werden fürs Produzieren, fürs Pressen. Die sind bei einer CD anders als bei einer Vinyl, als bei einem Tape. Das sind alles auch Kosten übrigens, die bei einem Grafiker mit hinten dranhängen. Das hat ein guter Freund von mir gemacht, um sich während dem Studium eben Geld zu verdienen. Und von dem habe ich übrigens meine erste Anfeindung in diese Richtung bekommen, als Photoshop kam und Photoshop gängig wurde. Also auch das darf man nicht vergessen. Ja, das fängt bei Bands dann schon so an, wenn es eine Photoshop-Lizenz gibt, die kostenlos war. Ich weiß noch Reaper, weiß nicht, Reaper ein Begriff ist.
Ja.
Reaper ist ein Aufnahmeprogramm, jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster, Achtung Halbwissen, aber bin ja auch nur ein sogenannter Experte, deswegen darf ich das, und also ein sogenannter Experte aus dem falschen Team. Reaper ist von den Machern von Winamp programmiert worden und ein kostenloses Aufnahmeprogramm, was es in seinen Grundzügen problemlos mit Sachen wie Cubase aufnehmen kann, was so gängiger Standard in Tonstudios ist. Was wurde das von Leuten zerredet? Ja, und eben weil es sich selbstständig updatet, weil Reaper sehr intuitiv ist, gewisse Funktionen weglässt, die du einfach faktisch nicht brauchst. Und dich eben auch, und daher kam das, es zulässt, dass du Sachen jetzt habe ich einen Hänger. Wie hieß das Programm zum Tappen von Songs?
Tappen,
also die Tabs schreiben von Songs. Jetzt fällt es mir nicht ein.
Das weiß ich nicht.
Jetzt fällt es mir nicht ein. Nee, egal, du konntest in Reaper halt sehr einfach andere Spuren einfügen und die dann digital nachbearbeiten. Das geht bei Cubase nicht so ohne weiteres, oder zumindest habe ich es ohne weiteres nicht hinbekommen. Ja. Da ging das da schon. Guitar Pro, genau. Du konntest sehr schön in Reaper deine Guitar Pro-Dinger einfahren und schon mal ein anständiges Sound-Plugin drüberlegen und schon hattest du eine Produktion, zu der du aufnehmen konntest. Natürlich konntest du das nicht veröffentlichen. Haben auch Bands gemacht.
Ja, okay. Deswegen bin ich drauf gekommen, weil ich gerade überlegt habe, wie war das denn nochmal damals, als ich mit einem Kumpel in seinem Schlafzimmer Musik aufgenommen habe. Guitar Pro, so kam ich drauf.
Ja, das ist natürlich dann, und pass auf, und das war so die Sache, wo dann auch Technologie natürlich, wo eine gewisse Technologiefeindlichkeit dann auch gängig war, dass so diese DSBM konntest du wirklich richtig geil so machen. Einfach über Guitar Pro was programmieren, du musstest kein Instrument in die Hand nehmen, konntest das in Reaper ziehen, konntest ein Plugin drüber schmeißen, war fertig. Ja. Sowohl für Schlagzeug als auch für Gitarre. Bass hat man bei DSBM sowieso mal weggelassen. Und also das war sehr, sehr, aber gut.
Das erste Bandprojekt, DSBM-Projekt von mir und einem Kumpel. Optimist. Da hat er nicht Gitarre gespielt, aber abseits von der Gitarre war nichts echt.
Ja, das ist das halt, ne? Und da fing das an und das, ne? Und da gibt es heute noch Leute, die sagen, davon möchte ich Abstand nehmen. Und ich kenne tatsächlich auch ein Studio, das mit Plugins nicht aufnimmt. Also Plugins sind, wenn du einfach normale analoge Spuren da einfach was drüberlegen kannst, dass es dann klingt wie, und ne, dann kannst du das besser bearbeiten. Ja, und da ist immer die Frage, ist das Ergebnis im Umkehrschluss immer besser, wenn du die Technologie nicht benutzt in der Situation? Sowohl bei KI, bei Designs und bei Sound, wenn du so aufwendige Nachbearbeitungsprogramme nicht nutzt. Und die Antwort ist ganz klar nein. Ganz klar nein. Es gibt Bands, die können das. Die können sich als Vierergruppe, als Fünfergruppe, als Dreiergruppe in den Proberaum stellen und dir ein perfektes Album live einspielen.
Ja.
Aber das ist eine absolute Ausnahme. Das braucht unglaubliches Training, das braucht unheimlich teures Equipment, das braucht teilweise Jahre der Vorbereitung, und sich das dann ein bisschen zu erleichtern, das ist irgendwie, das ist in der Metal-Szene, glaube ich, nicht cool.
Ja, gut, aber das, jetzt könnte ich ganz provokant sagen.
Bitte.
Das mit dem, weil du gerade das Wort erleichtern gesagt hast. Es ist nicht cool, sich Dinge zu erleichtern. Hast du auch letzte Woche davon, oder letztes Mal davon geredet, von der Leidensfähigkeit, die wichtig ist.
Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Du hast bis drauf gekommen, wo ich einen sogenannten Doppelstandard anlege. Ja. Und die Frage ist ja immer bei allen Argumenten, wo fängt's an und wo hört's auf? Und inwieweit macht es Sinn, auf traditionelles, bewährtes oder ja, aus Ermangelung von Alternativen Notwendiges zu setzen? Und ich finde, bei Technologie hört da einfach der Sinn ein Stück weit auf, weil die Technologie ist da. Ihr könnt sie benutzen. Und redet gern mal mit Leuten, die wie Markus Stock, wenn ihr die Gelegenheit habt, zum Beispiel. Ich habe das getan, der hat in vielen Interviews auch drüber geredet und ich habe mich persönlich mal mit ihm unterhalten. Für alle, die ihn nicht kennen, Bands wie Son of the Sleepless, Empyrium, der Kopf diesen Projekten. Die sind mir nicht eingefallen, sehr gut. Studiobesitzer bei uns in der Gegend, in der Rhön. Studio E, fantastisch. Der ist jemand, der hat schon zu Zeiten auf Camper, auf Plugins etc. gesetzt, einfach um eine Klangwelt größer zu machen. Bands wie Summoning würde das nicht geben. Und jetzt wird ja niemand sagen, Summoning ist irgendeine programmierte Scheißband, so, die ihre Unzulänglichkeiten über Technologie ausbaden. Gewisse Dinge funktionieren halt nun mal einfach nicht. Irgendwo gibt es Grenzen und sich da dann zu helfen, macht total Sinn. Leidensfähigkeit, wie du richtig angesprochen hast und die mir zu Recht aufs Brot geschmiert werden in dem Zusammenhang. Leidensfähigkeit hat ein bisschen was damit zu tun, inwieweit du bereit bist, dich mit den Widrigkeiten auseinanderzusetzen und nicht Widrigkeiten, die du beseitigen kannst, zu beseitigen. Ja, Leidensfähigkeit heißt, Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Wenn ich mir einen Modeline in ihr System nicht leisten kann, wenn ich eine Band habe, die nicht mitzieht, auch das, wie oft habe ich das erlebt, dass Bands nicht an einem Strang ziehen. Kommt im Übrigen immer ganz gern bei denen vor, wo es einen berühmten Bandkopf gibt, der alles entscheidet.
Oh ja.
Und dann ziehen die anderen nicht mit, es sei denn, der Bandkopf ist zufällig nebenbei auch reich und bezahlt alles und die Mutter ist die zweite Bürgermeisterin. Nein, ich reite nicht schon wieder auf Leuten rum. Dann ist das was anderes. Ja? Dann müsst ihr damit leben, dann ist das eine Leidensfähigkeit und die bringt euch dann nach oben. Aber zu sagen, einfach nur um mich zu bestrafen, muss ich hier mit drei fetten Röhren-Amps, einem 16-teiligen Schlagzeug und was weiß ich, unser Sänger darf auch auf einer 40-Dates-Tour keine Gesangseffekte benutzen. Leute, was denkt ihr, wie die das machen?
Ich habe auch teilweise das Gefühl gehabt, weil du merkst richtig, wenn du bei Metal Archives mal Band-Releases pro Jahr guckst, immer mal so Metal Archives Januar bis Dezember eines Jahres, du merkst einen richtigen Sprung Ende der 90er bzw. Anfang der 2000er, wo mit der Digitalisierung, wo DSL, Breitbandinternet, Home Recording einfacher wurde, du siehst einen richtigen Sprung. Diese ganzen Leute, auch das sind ja teilweise traditionellere Bands, ältere Bands, ich will dem einen oder anderen tatsächlich, würde ich sogar vorwerfen wollen, dass das eine Art von Gatekeeping ist. Weil es ist natürlich ein Marktanteil, der dadurch auch ordentlich weggenommen wurde, indem wenn mehr Menschen Möglichkeiten haben, Dinge selbst zu machen, nicht das große Studio, nicht das teuerste Equipment nehmen müssen und trotzdem gute Ergebnisse erzielen, dass man sozusagen Konkurrenz bekommt, die man vorher nicht hatte. Und dass das vielleicht auch den einen oder anderen halt verunsichert. Ich meine, genau das gleiche ist ja mit dem KI-Thema, ist auch Konkurrenz, die dann auf einmal mehr wird und so weiter. Ich glaube, es gibt gewisse Leute, die haben sich in einem gewissen Markt etabliert und dann kommt eine technische Veränderung und die bringt natürlich dann immer wieder auch irgendwelche Begehrlichkeiten mit sich, wo man Schiss hat. Werde ich es in Zukunft schwerer haben?
Ja, und weißt du was? Die Antwort ist ganz klar ja.
Ja, werden sie auch. Ja.
Und das ist auch total in Ordnung. Und da muss man auch ein Stück weit leidensfähig sein, Dinge ertragen. Ja, ich ertrage es ja auch, Adrian, ich weiß genau, du erträgst es auch. Und das ist, da muss man dann halt durch, aber es ist ja trotzdem totaler Quatsch, sich gewisse Dinge, die es einem erleichtern, nicht zu nutzen. Klar, aber über eine Sache müssen wir an der Stelle auch noch reden. Gerade die sozialen Medien habe ich mir jetzt hier ein bisschen aufgespart. Mhm. Weil grundsätzlich möchte ich hier jemanden, den ich kenne, zitieren, ich mache alles außer TikTok. Was passiert natürlich, seit diesem Jahr macht er TikTok für seine Band. Ist übrigens eine relativ große Band. Du kannst dich, wenn du einen gewissen Anspruch hast, Sachen nicht verschließen. Aber da ist natürlich auch die Gefahr drin, sich sehr schnell sehr berechenbar zu machen, sehr lächerlich zu machen, und du setzt dich halt einer sehr großen Masse aus. Und da sind wir halt bei der großen Gefahr. In meinen Augen darf man mir auch total gerne widersprechen. Ich reite ja immer gerne auf dem Gedanken rum, dass Metal eine Subkultur ist. Mit allen unheimlichen Vorteilen einer Subkultur. Du musst dich mit sehr vielen Dingen nicht beschäftigen, wo sich eine klassische Musik total mit beschäftigen muss. Ja, wenn ihr übrigens glaubt, für eure Metalband ist es schwierig, Auftrittsmöglichkeiten zu finden, probiert es doch mal als klassische Band, ja, also als Orchester oder so, oder als Chor, als Big Band, probiert das mal. Das ist auch sehr unterhaltsam übrigens. Egal, müßig, ich hatte da zufällig jetzt vor einer Woche.
Habt ihr auch im autonomen Jugendzentrum Platz für unser Symphonieorchester?
Ja, das Symphonieorchester muss es ja nicht sein, ja, aber wenn du ein bisschen wenn du klassische Musik machst, das ist annähernd unmöglich außerhalb eines Geburtstags, einer Aufführung, oder du mietest dir irgendwas selbst zu spielen, weil auch so eine Geige ist übrigens mal richtig laut. Egal, jetzt sind wir ja komplett vom Thema weg. Jetzt muss ich mich 1, 2, 3.
Finde ich aber gut, dass wir jetzt mal etwas in die kulturelle höheren Klassen hier gehen. Wir waren die ganze Zeit so subkulturell. Jetzt können wir hochkulturell.
Nee, kann ich nicht. Glaub mir, jeder, der mich kennt, ich sage, nein, ich habe es ja tatsächlich mal probiert, Klassik zu hören, weil ich mich so in der Rolle gesehen habe als jemand, der viel klassische Musik hört. Ich finde es schrecklich. Ich kann damit nicht arbeiten. Ich kenne furchtbar. Ich kann es nicht. Tut mir leid. Auch Richard Wagner. Nein, ich höre es nicht. Tue ich nicht. Warum kosten die klassischen Schallplatten im Plattenladen wohl immer nur 4 Euro? Ja, weil alle Metaler natürlich auch immer ganz viel Klassik hören. Das ist auch so ein Gerücht, wo ich mich drüber auf... Können wir auch mal einen Podcast machen, so 5 Gerüchte, wo sich Leute gerne selbst sehen würden. Also,
Selbstdarstellung.
Metal und klassische Musik, leck mich am Arsch, Alter, von wegen klassischer Musik. Egal.
Immer schön so für Metal Flirt als Profil. Ich höre auch Klassik.
Ach Gott.
Ich höre gerne Wagner. Ich höre gerne Wagner, Bach, Krieg, Edward Krieg. Ganz wichtig, Edward Krieg. Als Black Metaler.
Weißt du was, Metal Flirt, wie lange habe ich dieses Wort nicht mehr gehört? Auch richtig geil. Ich glaube, da gibt es noch ein Profil von mir.
Ja, das...
Ach du Scheiße, oh nein.
Passt auch zum Thema Metal fortschrittsfeindlich, weil die Seite sieht auch immer noch so aus wie 1998.
Naja, Halleluja, ey. Das muss ich noch, bevor dieser Podcast erscheint, muss ich das noch löschen. Eieieiei, also bin ja echt nicht leicht bloßzustellen, aber ich glaube, das könnte hinkriegen. Aber jetzt lass mich mal einen Punkt machen. Bei den sozialen Medien bist du halt sofort in der Öffentlichkeit, und ich glaube, das ist für Metalbands wirklich ein Problem, weil so Kultur in der Öffentlichkeit funktioniert nicht. Also... Komisches Beispiel, vielleicht kann den Gedanken jemand folgen, wenn nicht, dann halt nicht. Aber selbst so Projekte wie das Klimansland, unabhängig von Finn Kliman jetzt, haben in der Öffentlichkeit ja nicht funktioniert. Da, wie soll menschenfeindlicher Black Metal in der Öffentlichkeit funktionieren? Wie soll jemand, der in seinem Leben noch nichts Härteres als Ed Sheeran gehört hat, Shining verstehen? Wie soll derjenige nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er ein Cannibal Corpse Cover sieht? Das ist auch richtig und wichtig und so gewollt, und eine gewisse Abgrenzung und Gatekeeping an der Stelle halte ich da auch für wichtig, um eine Subkultur zu schützen.
Okay.
Aber
naja, ich sag mal
bitte.
Ein paar Leute, also man will ja auch neue Leute akquirieren, ne? Also ich meine,
genau.
Subkultur ist wichtig, aber man will ja auch nicht in Einsamkeit sterben, ne?
Das ist das, ne? Und deswegen habe ich da, finde ich, macht meine schlaue These halt in dem Bezug, und deswegen habe ich ja gesagt, habe ich es mir aufgespart und ausgeklammert, macht meine These dann nicht so richtig viel Sinn, weil ich mit meiner Band natürlich auch, ich Facebook und Instagram bespiele, ich selbst habe eine Instagram-Seite, wo ich annähernd täglich was poste. Das gehört dazu, ja. Oder von meinem Bekannten, von dem ich erzählt habe, der jetzt auch mit seiner Band TikTok macht. Das ab einem gewissen Standard kommt ihr da wahrscheinlich gar nicht drum rum. Aber da ist eine gewisse Feindlichkeit, und eine Feindlichkeit ist ja nicht die grundsätzliche Ablehnung, sondern das muss man auch ein Stück weit, da muss man wirklich die Wachtürme aktiv haben. Da muss man wirklich aufpassen, wie weit gehst du.
Hier, ich sag mal so, ich finde immer lächerlich, wenn man von vornherein Dinge oder Medienkanäle ablehnt, weil ich denke mir, es kommt darauf an, was du draus machst. Wenn du eine coole Idee hast, wie du es nutzen kannst für deine Band, wie du es für deinen Inhalt nutzen kannst, und kriegst richtig coole Inhalte. Ich meine, du kannst auch, wer sagt denn, dass du keine coolen Kurzvideos machen kannst, in Hochkant, die genau den Spirit deiner Band verkörpern? Das ist ja nicht unrealistisch. Du musst ja keine lustigen Tänze aufführen oder Sketche machen. Du kannst ja auch etwas machen, was dazu deiner Band passt. Das verbietet dir ja keiner. Das ist ja, glaube ich, sogar die Herausforderung. Du musst sozusagen für dich rausfinden, wie kann ich diesen Kanal für mich gut nutzen. Aber du musst auch ehrlich zu dir selbst sein und sagen, okay, wenn es keine vernünftige Nutzung für mich gibt, dann muss ich es halt auch lassen. Ich bin mit Hot gehört ja auch hauptsächlich auf YouTube aktiv, weil ich für mich rausgefunden habe, das ist der Kanal, der für mich am besten funktioniert, wo ich mich wohlfühle, wo ich auch merke, hier kann ich was beisteuern. Kurzvideos mache ich ab und zu manchmal Shorts oder so weiter, aber das ist jetzt nicht so oft, dass ich sagen würde, ich muss jetzt unbedingt deswegen nochmal Insta-Reels und TikToks machen, weil ich fühle mich bei diesem Format eigentlich nicht wohl. Und ich weiß auch nicht, was ich da für einen Mehrwert liefern kann. Hey, ich freue mich, wenn das andere Leute können, aber ich kann es halt für mich nicht.
Ich glaube aber, da hast du den Nagel so ziemlich auf den Kopf getroffen. Und zwar, wir haben gerade viel darüber geredet, dass Technologien Dinge erleichtern. Und ich glaube, die Technologie der sozialen Medien vereinfacht es dir nur in erster Linie. In zweiter Linie bringt es dir aber mehr Arbeit. Weil wissen viele nicht, Kreativität ist auch Arbeit. Man kann übrigens kreative Dinge sich auch erarbeiten. Das glaubt mir, das funktioniert. Kreative Menschen sind in den seltensten Fällen die den ganzen Tag von der Muse geküsst durch die Gegend laufen und sich Dinge aus dem Ärmel schütteln.
Im Gegenteil.
Ja, und ich glaube, das ist der eigentliche Punkt. Und ich glaube, da müssen wir da vielleicht eine Unterscheidung treffen in Technologien, die Dinge vereinfachen, wie in meinen Augen, und da lässt mich auch keiner mehr von abrücken, Modeler. Viel mehr Bands sollten Live-Modeler spielen. Auf der anderen Seite soziale Medien, ja, wahrscheinlich, ne? Erleichtern es dir zwar eine größere Zielgruppe, sich zu erarbeiten, mutmaßlich, deine Band zu präsentieren und auch in sehr auftrittsarmen Situationen zu existieren. Auf der anderen Seite, ja, erwarten sie auch von dir, dass du investierst. Zeit, Arbeit, Kreativität, Nerven.
Aber auf der anderen Seite, man kann nichts erzwingen. Und das sagst du auch ganz richtig. Kreativität ist Arbeit. Kreativität muss auch kommen, wenn sie kommt. Die kannst du auch nicht erzwingen. Also, nur weil es vielleicht gerade heiß ist, weil es gerade das Thema ist der Stunde und weil man auch vielleicht merkt, okay, jetzt ist gerade auch vielleicht der Moment da. Threads ist jetzt, war ja relativ neues soziales Netzwerk, was letztes Jahr aufgekommen ist.
Kannst du mir in drei Sätzen erklären, was Threads ist? Ich habe es nicht kapiert bisher.
Das ist die Twitter-Alternative von Instagram. Also Microblogging. Also du kannst halt Fotos und kurze Nachrichten hochladen. Aber
okay. Aber das kann ich bei Instagram doch auch.
Ja, du musst halt nicht zwangsläufig ein Foto hochladen.
Also, okay.
Ich persönlich denke mir, ich weiß nicht so recht, was ich damit machen kann, weißt du? Also klar, ich habe am Anfang versucht, mal irgendwelche Sachen zu posten. Ich teile halt sehr viel auch Links zu YouTube und zu anderen Sachen. Das mögen solche Plattformen ja generell nicht, wenn du raus verlinkst. Deswegen wird da auch der Algorithmus sagt dann immer so, ich drücke den mal ein bisschen nach unten. Und eigentlich müsstest du dann für jede Plattform ja nochmal eine eigene Strategie dir ausdenken. Was passt zu dieser Plattform? Was müssen wir denn da eigentlich für einen Inhalt machen? Und ganz ehrlich, ich habe für mich jetzt zum Beispiel bei Threads, habe ich gedacht, ich habe es ausprobiert. Mir fällt nichts ein. Ich meine, klar, ich könnte irgendwie mir lustige Memes oder so noch ausdenken und so weiter und die posten, aber So viele lustige Ideen habe ich dann auf einmal auch nicht. Bei Instagram zum Beispiel funktioniert ganz gut mit Stories, finde ich, für Tod gehört. Hast du ja zum Beispiel auch gestern gesehen. Wenn ich auch auf einem Festival bin oder auf einem Konzert, ich kann immer schön ein paar Schnipsel teilen, was ich gerade mache, was ich gerade für eine Band sehe. Kann die Band verlinken, die kann, hat dann auch was. Ich freue mich zum Beispiel auch, wir als Blackhill freuen uns ja auch, wenn wir auf der Bühne stehen und jemand macht eine Story, die wir teilen können. Weil dann hast du auch direkt was, was du nach dem Gig mit deinen Leuten teilen kannst. Das ist auch eine coole Sache.
Ja, total. Also Instagram ist, finde ich, für in meinen Augen, und da darf man mir, wie gesagt, auch darf man auch anderer Meinung sein, eigentlich die perfekte Plattform. Ich weiß, viele weinen MySpace hinterher. Ich habe MySpace nie so richtig für mich benutzt. Vielleicht bin ich da auch die 2 Jahre zu jung. Kann sein.
Ja, das kann gut
sein. Aber ich fand Instagram immer stärker.
Also, wann hast du deinen ersten Computer, wann hast du gesagt, hast mit Computern angefangen? 21?
Ja, deswegen ist mit mir Technologie natürlich immer so ein Thema. Ne? Also ich bin, was ist das Gegenteil von einem Early Adopter, ein Late Adopter? Also meinen ersten Laptop habe ich gekauft, ich habe Abitur gemacht 2007. Das heißt, 2008 habe ich angefangen zu studieren. Ich habe ja dadurch, dass ich ausgemustert bin, ein Jahr mit Selbstfindung verbracht.
2008 war schon das Jahr, da ging's, also da hat's angefangen bergab zu gehen mit MySpace, also und relativ schnell bergab zu gehen. Ich glaube spätestens 2009 sind viele rübergewechselt und spätestens so 2010 war's tot. Also.
Ja, aber was heißt denn rübergewechselt? MySpace war doch auch vor YouTube, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Ja, auch, aber YouTube gibt's ja auch schon eine Weile, gibt's auch schon seit 2005. Glaub.
Ich meine, bevor es Bands groß genutzt haben, weil YouTube war am Anfang, oh Gott, jetzt redet Opa wieder vom Krieg, ne? Aber YouTube war am Anfang ja eher so ein Cloud-Projekt, hatte ich den Eindruck, für so private Videos. Das war ja gar nicht so als Broadcast gedacht, wenn ich das so richtig mich erinnere.
Ja, man findet schon, auch wenn man ein bisschen sucht, schon Videos so von 2006, 2007, wo manche Bands was hochgeladen haben. Ist natürlich eher die Ausnahme, muss man ganz klar sagen. Anfangs wurde es ja auch einfach mehr oder weniger dafür genutzt, um irgendwelche Musikvideos hochzuladen von anderen Bands, damit man die Musik hören kann und ein bisschen auch nicht so ganz legal teilen kann, ne?
Ja, aber hat dafür zum Beispiel jemand MySpace genutzt, um Musik wirklich zu teilen? Ja, also ich weiß das nicht. Ja, genau. Ja, klar.
Sandro kennengelernt. Nimrod von Kreff, Kreff hatten ja eine relativ krasse Reichweite damals auf. Krass, diese Band Kreff und dieser Nimrod oder so. Ja, alle bei uns der Knall, kennt ihr irgendjemand persönlich? Nee, keine Ahnung, wer das ist. Ich habe den wirklich wieder erst Jahre später kennengelernt und jetzt spielen wir zusammen in der Band. Das ist also auch schon eine Weile, aber das ist witzig, dass wir uns tatsächlich über MySpace kennengelernt haben, ursprünglich. Es war schon ganz cool. Ich mochte auch bei MySpace diesen Aspekt. MySpace hatte ja auch so ein bisschen sah ein bisschen so aus wie Bandcamp heute. Nur, dass du halt keine eigene Seite machen konntest. Du konntest bei MySpace dein eigenes Profil machen, konntest die ganze Seite individualisieren, danke. Konntest eigene, den Player, den Musikplayer konntest du selber anpassen mit Bildern und so weiter. Da lief dann irgendwelche Bands, konntest du dann da reintun von der Plattform, konntest eine eigene Playlist zusammenstellen, konntest alles komplett, also wie eine eigene Website gestalten. Ich habe ja auch mit Tod gehört fing ja auch tatsächlich als MySpace-Blog an.
Ja, aber das, ich meine tatsächlich, hast du als Party zu beschreiben, aber hast du mit Kumpels zusammengesessen, hast den Computer angemacht und hast gesagt, ey, hört euch mal die geile Band an, die ich auf MySpace gefunden habe. Und dann hast du das angefeuert und dann habt ihr 10 Songs von der Band gehört.
Teilweise haben wir das schon gemacht, tatsächlich.
Okay, ja.
So gab's schon. Also klar. Das meiste, ich kann mich erinnern, als wir zusammensaßen früher, so in den 2000ern, da lief das meiste an Musik, die hat man dann irgendwie rübergezogen auf die Xbox Grüße Filmelf. Beim Filmelf rum, beim Daniel rumgehockt. Und da haben wir immer auf seine Xbox 360 die Sachen rübergezogen und dann über die Xbox Musik gehört.
Ja, okay, weißt du, das darauf will ich gar nicht hin. Also ich will gar nicht so auf MySpace rumreiten, aber jetzt kann ich ja wirklich jemanden mal fragen, der das aktiv benutzt hat. Ich habe zum Beispiel früher ganz viel eine Band entdeckt, ob das jetzt über Internet war, ob das im analogen Bereich war, ich habe ja früher viel in so einer Metal-WG rumgehangen, wo es auch immer viel über Musik geredet wurde, eigentlich ausschließlich. Teilweise kannte ich nicht die Nachnamen, aber ihre Lieblingsbands von den Leuten, die da rumhingen. Ja, und was habe ich gemacht so? Ich habe mir das aufgeschrieben auf einen Zettel, den ich einstecken hatte, ohne Scheiß. Ich habe den gibt es sogar noch. Vielleicht schicke ich dir ein Foto und blende den ein. Fantastisch. Hab lediglich Bandnamen aufgeschrieben, habe die dann auf YouTube gesucht und habe mir dann auf YouTube die Band angehört. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, MySpace für sowas zu benutzen.
Es gab halt viele so eher so kleine, wirklich undergroundige Bands, die halt wirklich nicht viel anderes hatten als MySpace. Und da hat solche Bands, also hey, kennst du diese Underground-Band und so weiter, da hat man das so drüber gemacht. Das war so das, wo man heute sagt, auf Bandcamp haben die was hochgeladen. Beziehungsweise auf YouTube ist ja inzwischen auch fast jeder. Aber ja, eben. Ich meine, für die großen Sachen, ja, klar, hat man auch schon relativ früh YouTube genommen, weil die großen Sachen waren ja relativ schnell dann irgendwann da, so die bekannten Szene-Bands. Oder man hat halt Festplatten mitgenommen von gewissen Download-Seiten, wo man sich dann...
Das habe ich übrigens wirklich nie gemacht, ne? Also ich weiß, es gibt ja immer Leute, die sich im Podcast hier, die kennen dann Bands nicht oder wissen nicht, was gewisse und kokettieren damit. Das ist von mir keine Koketterie. Ich habe tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie von einer illegalen Plattform einen einzigen Song runtergeladen. Klar, weil ich meinen ersten Rechner auch erst mit 21 hatte. Auch das hilft, um so eine Statistik zu haben. Aber eigentlich ist das doch auch zum Beispiel, oder? Eine Technologie, die für viele Bands ein Segen war. Das war doch nur für so richtig wenige Bands so richtig scheiße, oder?
Also die ganzen klassischen Bands, die haben sich schon hart abgefuckt damals über das illegale Download.
Okay, aber wenn wir mal die nackten Zahlen anschauen, wie viele Bands sind das? Ich habe relativ wenig Mitleid mit Bands wie Metallica, obwohl ich sie sehr mag. Übrigens in jedem Podcast ein Gruß an den Host of Cinder. Ich weiß, du bist großer Metallica-Fan, aber ich denke, auch die haben es irgendwie innerlich verarbeitet, dass ihre Platten jetzt nicht mehr illegal aus Plattenläden gestohlen werden, sondern runtergeladen werden. Aber das war doch nur für so richtig wenige Bands, war das Runterladen doch so richtig scheiße. Ich glaube, dass damit mehr Bands, da würde ich mich hinreißen lassen zu dem Satz, das darf man mir mal widerlegen, dass es mehr Bands genutzt hat, als es Bands geschadet hat.
Es ist halt wirklich schwer in Wort zu fassen, weil ich kann immer nur von mir selbst aus reden, aber ich selbst bin kein Gradmesser. Ich habe sehr viel... Das, was ich an Musik runtergeladen oder auch von anderen Festplatten runtergeladen habe, weil wir haben uns ja natürlich auch rausgetauscht und so weiter. Ich habe gar nicht, also ich glaube, meine Kumpels haben teilweise deutlich mehr runtergeladen als ich, beziehungsweise die haben sich von anderen wahrscheinlich auch auf LAN-Partys oder so Sachen runtergeladen und dann hat man sich eine halbe Festplatte kopiert. Irgendwann hat man hier, nimm mal meine Festplatte mit, dann zieht ihr das mal runter. Und ja, ich meine, das, was ich runtergeladen habe, das hätte ich niemals kaufen können. Also so viel Geld hätte ich nie gehabt und...
Niemand.
Es war einfach nur... wie ich es ja auch schon mal in einer anderen Folge gesagt habe, es geht einfach nur darum, man war ein junger Metalhead, man wollte Dinge nachholen, man hat über sehr viel gelesen, ich habe mir immer das Rockhard geholt und auch Legacy und so, habe sehr viel gelesen und fand das immer so cool, so, oh, das klingt ja super spannend, gerade wenn so eine Retrospektive über Black Metal, Death Metal oder sonst was war, so ganz so die Geschichte eines Genres. Und dann liest du von Bands und so, boah, das klingt echt fett, wie klingt denn Death? Wie klingt denn diese Band Def? Die muss ja mega geil klingen, so wie sie die beschreiben. Und dann lädst du dir mal so ein Album runter und denkst dir so, das ist ja wirklich fett. Ich meine, inzwischen habe ich auch die ganzen Sachen mir gekauft und so weiter. Also, gut, Chuck war eh schon tot. Also, naja. Aber, also, erstmal, ich glaube, viele Bands haben im Nachhinein sehr profitiert, weil die viele Leute es dann doch sowieso nochmal physisch haben wollten. Die Leute, die es nicht physisch haben wollten, die hätten es auch nicht gekauft. Sondern mal ehrlich. Also, die Leute, die gesagt haben, reicht der Download, die hätten es auch nicht gekauft.
Ja, und wie viele sind das? Also ganz ehrlich, so, ich kenne Studenten, die haben eine CD-Platten-Tape-Sammlung zu Hause, da kannst du den Hut ziehen, so, die haben auch nicht viel Geld und kaufen sich trotzdem alles, worauf sie Bock haben. Und Dinge, die sie nicht kaufen wollen, die kaufen sie halt nicht, weil es halt einfach in der Metal-Szene und da nehme ich mich ein Stück weit nicht mal aus, so einfach ein krasses Überangebot gibt.
Yeah. Ich habe ja gerade gesagt, das ist ja wieder die andere Seite, ne? Ich hatte ja eben gesagt, durch die krasse Technikentwicklung, Home Recording ist es ja sprunghaft angestiegen, mit den, also wirklich, muss mal gucken. Das ist ja exponentiell in den 2000ern. Das konnte natürlich niemand mehr irgendwie nachholen und kaufen und sonst irgendwas. Klar, in den 90ern auch die Öffnungen im Ostblock und so weiter, das merkst du auch. Auch da ist es nochmal sprunghaft nach oben gegangen, die ganzen Black Metal Bands und Death Metal Bands aus Osteuropa, die dann dazugekommen sind. Also, es ist sowieso abseits von Gut und Böse, dass man da alles kauft. Aber trotzdem würde ich sagen, die Metal-Szene ist doch sowieso die Szene, die am meisten kauft.
weiß ich, ja, ist es nicht. Das berühmte Halbwissen. Ich habe eigentlich gedacht, es ist die Schlagerszene tatsächlich. Aber ich weiß natürlich, aus welcher Richtung der Gedanke kommt, und ich glaube das auch, dass in der Metal-Szene du zumindest als mittelgroße, kleine Band die größten Chancen hast, dass dir Leute was abkaufen, als es in anderen Musikstilrichtungen so ist. Beim Hip-Hop, wie gesagt, ich kann es immer wieder sagen, über Freunde von mir habe ich da einigermaßen Einblick in die Underground-Hip-Hop-Szene, und es werden viele überrascht, wie ähnlich sich diese Szenen sind. Da hast du nicht im Ansatz die Chance als MC, der vor 500 Leuten steht, wo ein Haufen Bands, meine inklusive, sich die Finger nach lecken würden, hast du nicht im Ansatz die Chance, die Merch-Verkäufe zu erzielen, wie es wir mit Anheim 2023 gemacht haben zum Beispiel.
Ich sag mal so, woher meine These kommt, ist eher, dass ich sage so, wenn du die Metal-Szene als Ganzes nimmst, ist die Affinität, der Anteil der Leute, die sagen, ich will eine Musiksammlung daheim stehen haben, ist höher, als es in anderen Musikrichtungen ist.
Beim Schlager, auf jeden Fall.
Beim Schlager gibt es sicherlich auch viele Die-Hard-Fans, die kaufen dann von alles von den Amigos, alles von Matthias Reim oder so. Aber ich glaube nicht, dass, also der Anteil von Leuten in der Schlagerszene oder in der Schlagerhörer, die wirklich zu Hause...
Geil, auch gibt es eine Schlagerszene. Lass uns da mal kurz an dem Gedanken festhalten. Gibt's, boah, das will ich wissen, das recherchiere ich heute noch. Gibt es Schlager-Podcasts, ja, die sich über Schlager austauschen? Und das kriege ich raus.
Ich kenne niemanden, ich kann mich jetzt auch komplett irren, aber ich kenne doch niemanden, der Wand aus Vinyl und CDs daheim stehen hat, wo nur deutscher Schlager oder generell Schlager oder so weiter steht. Das gibt's doch nicht. Klar, die haben eine CD-Sammlung, die haben sicher auch ein paar CDs auch im Auto oder zu Hause beim Bügeln hören sie da ein paar was, aber das ist doch immer nur halt von zwei, drei Künstlern dann die ganze Diskografie. Also
kriegt man das nicht raus? Ich habe irgendwo in meinem Kopf spuckt das rum, dass die Zahlen von den physisch verkauften Tonträgern im Schlager am höchsten ist. Aber ey, lass das eine alte Statistik oder irgendeine Fake-Statistik sein, wie sich eine...
Ja, das glaube ich ja auch. Das kann ja auch gut sein. Ich glaube aber, dass die Masse, also ich glaube, wenige Mettler kaufen pro Person sehr viel. Beim Schlager ist es kauft pro Person nicht so viel im Jahr, aber weil es so viele gibt, weil es einfach so breit in der Bevölkerung ein Thema ist, sind die Verkäufe insgesamt so hoch.
Ja gut, lass uns einfach das Schlagerthema sofort wieder im Keim ersticken, weil da haben wir beide, glaube ich, keine Ahnung von.
Ich glaube auch bei den anderen Musikrichtungen gibt es natürlich Diehards, es gibt auch ja DJs, es gibt ja auch Dedicated Rap-Fans, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Und ich glaube auch, wenn du das wahrscheinlich gegenüberstellst, dann ist es wahrscheinlich sogar fast das Gleiche. Aber beim Hip-Hop und beim Techno würde ich unterstellen, gibt es einen viel größeren Anteil an Casuals, die sich nichts kaufen.
Ja, yep. Denen die neue Worst Behavior Jacke schon deutlich wichtiger ist als das neue Shirt des MCs. Naja, egal, müßig.
Das würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Aber
Das sehe ich jetzt erst, Adrian. Ich hätte jetzt ein Blackhill-Shirt tragen müssen. Das ist ja fast ein bisschen peinlich. Ein hervorragendes Longsleeve, noch wenige Exemplare übrigens exklusiv bei unseren Live-Shows zu erwähnen. So, Werbung vorbei.
Trägt sich auch sehr angenehm. Also für alle, die es jetzt nur hören, ich trage einen Longsleeve von Anheim heute.
Ach so, ja, stimmt. Wir sind ja im Podcast, ne? Auch clever von mir. Aber auch gut, dass ich das jetzt erst sehe. Aber das für alle, die das, wie gesagt, nur hören, Adrian hat das Mikrofon davor.
Ich kann es auch kurz hochmachen.
Ja, wunderschön, gefällt mir gut.
Jetzt wird es wahrscheinlich auch mehr Leute geben, die es nur hören, weil ich habe das Ganze ja jetzt inzwischen auch als Audiocast angelegt. Also bei Spotify, bei YouTube Podcasts, ich nutze kein Apple Podcast, aber da sollte es inzwischen auch online sein, und bei Amazon und so weiter sollte man es inzwischen sehen. Kann aber mir ein bisschen dauern, bis die neue Folge kommt, weil ich glaube, ich habe jetzt die alten Folgen hochgeladen und man hat immer nur so ein gewisses Kontingent im Monat, was man hochladen kann an MBs. Kann sein, dass es jetzt schon wieder fürs nächste Mal auch wieder aufgebraucht ist und ich ein bisschen warten muss, bis ich wieder hochladen kann.
Ja, das macht nichts. Da gibt es ja jetzt erstmal 4-6 Stunden Podcast, die ihr euch erstmal nochmal durchhören könnt.
Genau. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist auch so eine, das hat, ich weiß nicht, ob das gehört vielleicht bedingt dazu oder so, aber man macht sich gar keine Vorstellung, was das eigentlich für ein krasser Service ist, den YouTube anbietet, dass man kostenlos Sachen hochladen kann.
Ja, natürlich.
Weil das Hochladen von Content ist nicht überall kostenlos. Wenn ihr so einen Podcast irgendwo hostet wollt, also wenn man jetzt bei YouTube einen Podcast hochlädt, da fragt direkt jeder, kann ich auch bei Spotify hören? Führt euch immer vor Augen, das kostet Geld, wenn man das bei Spotify so weiter anbieten will. Ich meine, das kostet sogar inzwischen, auch wenn du als Musiker deine Musik bei Spotify haben willst, teilweise kostet es auch Geld.
Jupp. Und das ist kein Geld, das ihr realistisch als kleine Band verdienen könnt auf Spotify übrigens.
Richtig. Also das kommt ja doch mal hinzu bei Spotify und so weiter. Das ist, da hat sie ja letztens gesagt, dass die Ausschüttung an kleine Bands auch reduziert werden soll oder wegfallen soll. Das heißt, du bezahlst bei Spotify Geld dafür, dass sie deine Musik anbieten und da, also auch durchs Abo Geld verdienen oder durch Werbung, aber du siehst am Ende des Tages nichts davon, wenn du zu klein bist.
Ja, übrigens auch eine richtig unsympathische Meinung von mir, aber war mir schon immer scheißegal. Wer meine Musik umsonst hören will, darf sie sehr gerne umsonst hören. Ich lade euch dazu ein. Alle unsere Sachen stehen auf YouTube. Auf Spotify steht, glaube ich, die erste EP nicht, aber das müßig, hört es euch gerne, sehr gerne umsonst an. Hört sie nicht, hört es umsonst, kauft sie, ich freue mich. Aber Musiker, die sich auf dem Niveau meiner Band bewegen und sich darüber beschweren, dass sie über Spotify nichts verdienen. Ja, komisch.
Ne? Ich höre jetzt schon wieder den einen oder anderen sich selbst sagen, während er diesen Podcast hört, jetzt kommen die ja schon wieder vom Thema ab, jetzt geht's ja schon wieder um Geld und so weiter. Das hängt aber damit zusammen. Oftmals diese Fortschrittsfeindlichkeit, auch gerade in Bezug auf Internet und so weiter, damit begründet wird, so, ja, man verdient ja auch nichts mehr damit. Also die machen ja die Szene damit kaputt. Weil man verdient kein Geld mehr dadurch, die Musiker werden kaputt gemacht und dann darf man sich halt auch nicht mehr wundern, wenn so ein Album nicht mehr rauskommt und sonst was. Wo ich mir denke, so, naja, interessanter Take, glaube ich aber nicht so ganz, weil wenn du deine Band unterstützen willst, hast du heutzutage, glaube ich, sogar noch mehr Möglichkeiten, als du es teilweise früher hattest, weil du viel schneller durch das Internet auch mit einer kleinen Band in Kontakt treten kannst, um dem mal ein neues T-Shirt, neues Merch-Zeug auch abkaufen kannst, dass es dir zuschicken, als du früher die Möglichkeiten hattest, wo du warten musst, dass so eine Underground-Band auch mal wieder bei dir in der Ecke ist.
Ja, natürlich. Also das, ich meine, wie gesagt, ne, das Thema Geld, wir müssen es nicht schon wieder vertiefen. Ne? Das ist sowieso ein Thema, was viele furchtbar finden, aber du trittst auch nicht in der Regel in der Metal-Szene an, um Geld zu verdienen. Und für den Konsumenten ist es, wer ein Longsleeve, ein Shirt, ein Patch, eine CD, eine Platte, ein Tape, irgendwas von anhören möchte, kann das tun, indem er mir über Instagram schreibt und ich schicke ihm das, nachdem er es mir gepaypalt hat. Technologie, die vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, Metal zu hören, vor weit über 20 Jahren, undenkbar war.
Richtig.
Da hast du eine Band entdeckt. Wenn du Glück hattest, konntest du die CD, wie wir es vorhin kurz angerissen haben, im Mediamarkt kaufen. Ein T-Shirt, wenn das nicht, so jetzt sage ich was ganz Böses, wenn das nicht bei EMP gelistet war, hast du auf ein Konzert gehen müssen, was ich fliegende Händler abgegrast habe in meinem ganzen Leben, die auf irgendwelchen Festivals gestanden haben, irgendwelche Mexikaner, die irgendwelche, war das jetzt Rassist? Na, ist mir scheißegal. Nein. Irgendwelche Mexikaner, das sind ja Mexikaner, ja, Adrian, du weißt doch.
Auf Pakistan gibt es ja auch diese mexikanischen
Händler. Niemand weiß, wie dieser Stand richtig heißt, das sind die Mexikaner und jeder kennt sie, so, Punkt. Wir treffen uns bei den Mexikanern und gucken uns da die Shirts an. Was ich da auch an Geld verbraten habe für irgendwelche hässlichen Kopien.
Oh ja.
Seid froh, dass ihr das nicht, also ihr habt ihr auch alle gemacht, habt ihr alle mehr Geschichten als ich. Ich muss da an Eminence denken, übrigens ein fantastischer Podcast von anderen Leuten, könnt ihr euch anhören, Eminence im Interview, fantastisch, ihr legt die Ohren an. Eminence, eine Kultband der 90er, Achtung, spielt mit Modellern. Und ich weiß das, ich habe in ihrem Proberaum schon geprobt, ich weiß das.
Auch andere Bands der 80er, Kultbands auch, oder früh 90er, Samael ist ja auch so eine Band, die keinen richtigen Drummer, also in Anführungsstrichen keinen richtigen Drummer.
Ja, die spielen Drumcomputer ein, aber also ich habe sie nie ohne Drummer auftreten sehen tatsächlich. Also da ist schon jemand. Fear Factory habe ich aber schon mal ohne Drummer gesehen. Egal, müßig. Das Drummer-Thema, Adrian, irgendwann zwinge ich dich da einen Podcast drüber zu machen und danach muss ich mich aus der Szene zurückziehen, weil da habe ich ein paar Hassreden in mir drin, ne? Am liebsten.
Ja.
Gibt so Schlagzeuger da draußen. Grüße an alle ihr wisst alle, welche Schlagzeuger ich knutschen und drücken möchte, aber es gibt auch wirklich ganz schwierige Menschen.
Ich würde sagen, wir machen mal langsam Deckel drauf, wir sind schon wieder über anderthalb Stunden.
Was ist denn unser Fazit eigentlich?
Was ist unser Fazit? Das ist auch, was vor allem auch mein Fazit ist. Das ist so ein bisschen, ich möchte hier erstmal, und das ist mal ein kleiner Disclaimer, bevor es in den Kommentaren steht, merkt man auch direkt, wie weit die Leute den Podcast gehört haben, bevor sie kommentiert haben. Es soll nicht generell jetzt hier irgendwie eine Verurteilung sein von Leuten, die ein bisschen älter sind. Weil das am Ende heißt ja hier, wir wollen jetzt alle Leute verurteilen, die, keine Ahnung was, über 50 sind oder so, ja, dass die alle zurückgeblieben werden. Nein, das geht ja nicht. Erstmal technologiefeindlich und fortschrittsfertig kann jeder sein. Ich kenne auch Leute, die tun so mit 25, als wären sie 50 oder 60 und sagen so, ach, die Jugend von heute und sonst was. Wo ich mir denke, so Alter, du bist selber irgendwie doch keine 25, jetzt komm mal runter.
Das ist doch sogar die Mehrheit, sind wir mal ehrlich.
Das ist so schlimm. Das finde ich so brutal. Jetzt habe ich schon Leute gesehen, als ich selbst in den 20ern war, so Freunde von mir, die noch ein, zwei Jahre jünger waren, ja, die Kinder von heute, wo ich mir denke, so Alter, komm mal runter. Ey, aber gut. Nee, was ich nur sagen will, erstmal, das geht jetzt hier nicht generell um ein Generationenthema. Klar, gewisse alte Musiker, also explizit mal die Musiker nochmal reinnehmen, sind gerade beim Thema Internet und so weiter ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen unflexibler gewesen. Ich nenne da nur den Sänger von Deep Purple, Ian Gillan, der auch mal gesagt hat, er hasst YouTube. Warum sollte man sich denn auf so einem scheiß kleinen Bildschirm irgendwas angucken? Das ist doch totaler Rotz. Ich mir gedacht habe, so, naja, der Vollbit-Button könnte dir helfen, aber gut, egal.
Ja. Und vielleicht, weil auch nicht jeder Geld für seine Konzerte hat, aber das ist auch wieder ein anderes Thema.
Genau, also erstmal, Musiker, das ist auch vielleicht nochmal ein guter Punkt, also wir wollen niemanden vom Alter her diskriminieren. Wir haben rausgefunden oder beziehungsweise auch ein bisschen festgestellt, dass es in der Musiker-Szene nochmal ein bisschen schlimmer ist als in der Musik-Fans-Szene. Und man macht sich das Leben manchmal unnötig schwieriger, weil man denkt, dass man dadurch irgendwas gewinnt. Aber im Grunde, es dankt euch niemand. Ihr macht euch selbst das Leben unnötig schwer. Und man verbaut sich auch vieles, wenn man Leute pauschal ablehnt oder Bands oder Künstler oder Leute pauschal ablehnt, wenn man sagt so, oi Alter, ich rede nicht mit dir, weil du kaufst ja gar kein Vinyl. Du hörst ja alles nur digital. Boah, du bist für mich kein richtiger Mettler. So, sowas, was lächerlich wäre, aber gibt ja Leute, die aus sowas ein Thema machen. Und umgekehrt, dass man sagt, so, boah, deine Band hat keinen richtigen Drummer, ich guck mir deine Band nicht an. Also.
Ja. Technologie ist erstmal grundsätzlich niemandes Feind und niemandes Freund. Das ist eine Einladung dazu, sich das Leben einfacher zu machen. Und nehmt sie an, nehmt sie nicht an. Aber wenn er sie nicht annimmt, dann beschwert euch auch nicht, wenn es dann dadurch immer nur Schwierigkeiten gibt.
Eben. Das ist absolut richtig. Eben. Bleibt offen. Bleibt neugierig. Versucht einfach mal in die Welt positiv zu sehen, was es da draußen alles gibt und ärgert euch nicht so viel. Es bringt doch nicht immer welche Gräben aufzubauen.
Ja. Außer es geht darum, Kanonenfieber aus. Nein, nicht heute.
Meine Pistolengrippe.
Ja, ich habe ja, der Exkurs sei mir jetzt noch erlaubt, die letzten 30 Sekunden. Ich war ja vor 14 Tagen auf dem Neuspringer Festival. Uff, Halleluja, ey. Also da bringen mich auch keine 10 Pferde mehr hin. Also es ist richtig, richtig cool, wenn du eine Metal-Veranstaltung in einen Raum, wo hauptsächlich klassische Musik gespielt wird, stellst, wo rundrum Spiegel hängen, die riesengroß sind, auf der anderen Seite eine verglaste Wand ist und einfach alles nur so dröhnt, dass das Glas halt anfängt zu vibrieren. Und ich bin ein Riesenfan von The Committee.
Ja.
Wird mir das auch bitte irgendjemand auslegen, bin ich mir 100% sicher.
Die sind okay.
Fantastische Band. Müßig. Und ich kenne die Songs wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Ich habe lange gebraucht, um was zu erkennen. So beschissen war der Sound. Und der Soundtechniker auch ein riesen analoges Mischpult aufgebaut, ja. Eh kein Platz in der Bude, ja, können eh zu wenig Karten verkauft worden. Ein riesen Mischpult da drin stehen und es hat einfach geklungen wie in deiner Oma ihrem Arsch. Also es war wirklich, wirklich furchtbar. Dazu ätzend hohe Bierpreise, die Security unten alle mit solchen Messern am Gürtel. Ich übertreibe nicht, ich habe das noch nie gesehen, dass Securities ein Messer tragen. Oh. Also
Aber ein Bierpreis, wie viel hat es gekostet? Das möchte ich jetzt mal gerne wissen, weil ich war auch in Heidelberg sehr teuer. Ich würde mal gerne wissen, was teurer war.
Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass du das jetzt fragst. Ich war nämlich, ich erinnere, also ich habe auf jeden Fall über 6 Euro bezahlt. Ich bin aber nicht sicher, ob da das Pfand dabei war. Aber ich hatte auch keine Pfandmarke in den Hosentaschen. Also ich komme nicht so oft raus. Ich habe ja Familie und so. Also ich habe auch richtig, richtig Gas gegeben. Also den ersten Abend habe ich mit, ich würde mal sagen, 7, 8, 9 Bier und 2 kurzen auf jeden Fall über 70 Euro gelassen. Mhm. Also es war richtig, richtig teuer. Das will ich dem Veranstalter tatsächlich, möchte ihm oft Dinge andichten, aber ich glaube, der konnte das, ich glaube, die war die Halle selber gemacht. Und also Leute, wenn ihr, es gibt wirklich Festivals für weniger Kohle, die einfach einen Sound haben, der der Band auch würdig ist. Und das war wirklich die einzigen, wo du halbwegs sagen konntest, die haben einen okayen Sound gehabt, waren der Weg einer Freiheit. Und ja, alles andere.
Ja, ich habe es auch gerade nochmal angeguckt. Das Line-Up sieht ja, Elende hätte ich mir auch gerne angeguckt. Ist ja auch stabil. Firtan, ganz cool. Aber ja,
wahrscheinlich. Firtan war so langweilig. Die haben ja jetzt eine Geigerin. Also ich kenne Firtan, also noch aus meiner Zeit bei meiner anderen Band, hatten wir ja einiges mit Firtan dann auch zu tun. Wirklich als relativ sehr melodisch, aber doch durchaus aggressive Band, sehr hochtonlastig, habe ich es immer noch im Kopf. Der Sänger, die Stimme vom Sänger, sehr, sehr unik, also wirklich, konntest du mögen oder nicht, aber du hast Firtan erkannt, wenn Firtan gelaufen ist. Jetzt habe ich sie wieder gesehen, hättest du mir die Augen zugehalten und mich raten lassen, weiß ich nicht, ey, ihr hättet auch Dornenreich sein können. Hm. Also in den die Metal-Show von Dornenreich hätte das auch sein können. Also das war wirklich, also die haben sich komplett, ist schade, total schade, also wirklich.
Schade.
Übrigens, auch was bei einer Veranstaltung, ich bin mir relativ sicher, will nicht jeder, dass das in der Öffentlichkeit ist, aber ich bin da ja, ich kann meinen Schandmaul ja immer nicht halten. Die Bands, die am ersten Tag gespielt haben, durften am zweiten Tag nicht kostenlos rein. Sowas finde ich übertrieben Arsch.
Okay, das ist interessant.
Das finde ich richtig Arsch. Hast du das schon mal erlebt in deiner Bandgeschichte?
Nö. Also gut, ich war bisher, wenn wir auf Festivals gespielt haben, auch nur auf dem Open Air. Das heißt, wir waren sowieso auf dem Gelände irgendwo gepennt. Aber beim Hallenfestival ist man echt, also ganz ehrlich, was sind das für eine, ich meine, man kriegt ein Bändchen und dann kriegen die wahrscheinlich andere Bändchenfarben wahrscheinlich für den ersten Tag.
Ja, genau. Gab ja Tagestickets. Also klar, gibt's ja an jedem Festival und das waren nur Tagestickets.
Mies.
Oder mir. Also, Leute, geht nicht.
Mies.
Man muss sich als Band nicht zu wichtig nehmen, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen.
Richtig. So, eine Sache möchte ich auch noch sagen, das Bier in Heidelberg, in der Halle 2, da kann der Anveranstalter auch nichts für, das ist die Halle 2, aber die Halle 2 verlangt auch sehr viel. 0,4 Bier für 5,20 Euro, also, oder 5,19 Euro.
Was, 5,19 Euro, ist das dein Ernst?
Ja, weil man bezahlt mit Karte. Man kann nicht bar bezahlen, das ist alles nur mit Karte.
Okay.
Ich mache jetzt nicht das Thema auf, dass das auch einige Mettler vor Ort ein bisschen gestört hat, dass man nicht mit Bargeld bezahlen kann. Für mich nicht schlimm, weil ich habe meistens kein Bargeld dabei, aber ich kann verstehen, dass das auch Leute ankostet, dass sie ständig die EC-Karte ziehen müssen, weil man verliert den Überblick über seinen.
Das wäre doch der perfekte Einstieg in die Folge heute gewesen.
Ja, ich habe es ein bisschen verkackt. Aber
5,19 Euro? Warum 5 Euro? Wo kommt denn dieser Preis her?
Ich weiß es nicht. Ich stand da schön 5,19 Euro probier und dann noch 1 Euro Pfand. Ich so, okay.
Ja.
Absurd.
Lustiger. Nee, die höre ich nicht.
Ich habe mehr für ein Bier bezahlt, als ich weiß gar nicht mehr welche. Ich glaube, die hier war es. Als für dieses Album, was ich dort gekauft habe.
Schattenbaum? Nee.
Schattenfall. Melancholie.
Schattenfall. Kenn ich doch. Scheiße, woher kenne ich die?
Wir sind auch bei Redefining Darkness, bei dem Label. Das ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Label. Und hier, Schattenfall, wer war denn da dabei? Das waren, glaube ich, Leute von Whiteward. Das ist eine ukrainische Band.
Whiteward. Ja, habe ich in Münster gesehen. Richtig geil.
Genau, das sind Leute von dabei.
Black Metal mit Saxophon. Habe ich auch mir angeguckt, um nur mich drüber aufzuregen. Nee, war richtig geil.
Lustigerweise, das hat 5 Euro gekostet, also weniger als ein Bier. Und das hat 7 gekostet, die Herbstlethargie. Auch lustigerweise auch mit Melancholie im Titel, Melancholie im Blattfall.
Offensichtlich sehr melancholische Jungs und vielleicht Mädels.
Das ist keine Ahnung. Das ist ein Solo-Projekt.
Junge.
Von einem, der auch bei Eisma gespielt hat, bei Gernotshagen. Ja, bei solchen Bands. Ich kann dir mal kurz ein Foto zeigen. Ist ein relativ fettes Booklet. Boah, so. Ja. Ist aber kurz cool. So ein bisschen, ja, so mit ein bisschen mit Naturthema drin. So mehr atmosphärischer Black Metal. Das ist ganz nice. Also, wie gesagt, 12 Euro für beides zusammen. Absolut in Ordnung. Und wie gesagt, eins von 33. Das ist auch noch so extra gestaltetes Tape.
Das ist auch sowas, da möchte ich mich auch unheimlich gerne mal. 33 Tapes, was soll das?
Ja, da gab es noch die andere Version von, also es sind insgesamt 99, davon gibt es 33.
Also, okay.
In der Standardversion gibt es noch 66.
Ach, guck, okay, ja gut. Das ist was anderes. Okay, dann checke ich schon, wie sie diese Auflagen machen, aber ich habe mich das oft gefragt. Ich habe jetzt auch ein Tape hier irgendwo. Seance heißt die Band, na egal, ich will jetzt nicht, ich habe jetzt keinen Bock, die zu suchen. Das ist auf 25 limitiert. Was soll denn so was? Warum macht man denn sowas? Na, ist egal.
Ja, so ein Krempel habe ich auch noch hier irgendwo rumliegen. Black Masturbation oder so, da war glaube ich auch 25 Stück. So belgisches Duo.
Also Belgien in letzter Zeit, lustigerweise häufen sich so ja. Geschichten.
Bei mir auch.
Belgien ist, glaube ich, auch so ein Land, das man mal bereisen muss. Also da ist, glaube ich, auch ganz anders. Da habe ich auch Bock.
Ja.
Also falls das irgendein Veranstalter aus Belgien hört, wir kommen günstig, weil Bassa ist neugierig.
Wir können ja gerne zusammen das spielen. Blackhöhle.
Ja, machen wir. Hat schon mal wunderbar funktioniert, auch wenn die Kombination ein bisschen wild ist, ehrlich gesagt. Aber ihr müsst auf jeden Fall nach uns spielen, weil ich glaube, das geht sonst schief. Rein musikalisch.
Können wir gerne machen.
Habt ihr einen neuen Bassisten jetzt eigentlich?
Nein, haben wir nicht. Und wenn ihr Bassist seid und ihr wollt bei Blackhill spielen, sagt Bescheid. Schreibt hier an die E-Mail-Adresse in unserem Channel. adrian@tonbar.com.
Ja. Macht es. Seid ihr theoretisch auftrittsfähig gerade? Nee, ne? Ihr habt ja nur eine Gitarre, bei euch ist glaube ich schwierig ohne Bass, ne?
Ja, wir haben auf jeden Fall einen Auftritt haben wir noch dieses Jahr, da spielt unser scheidender Basser noch mit, weil er dazu gesagt hat, also sozusagen sein Abschiedsgig im September.
Ja. Ach hier, das vom Odin, Grüße.
Ja, der Hessian Underground Hessian Underground Brutality.
Das ist auch so ein Zungenbrecher, ne? Das ist auch übrigens ein wildes Billing.
Ja.
Also
Monolithic Death Cult als Headliner.
Ich will das dieses Jahr unbedingt schaffen. Also ich fürchte, wenn ich da hingehe, da spielen nur Bands, mit denen ich ein Bier saufen muss. Außer Monolith Death Cult, die kenne ich natürlich nicht persönlich, aber jede andere Band kenne ich und muss mit denen ein Bier saufen. Und das ist.
Wird witzig.
Ja, ich fürchte auch. Das ist an der Radrennbahn auch, ne?
Also, Radrennbahn in Darmstadt.
Ja, das findet im Darmstadt. Den Witz habe ich mich.
Als der Flyer verteilt, sagen, Darmstadt. Ich so, ja, da findet der Verkehr im Darmstadt.
Ey, das ist. Was hat sich diese Stadt gedacht, als sie sich diesen Namen überlegt hat?
Naja. Ich weiß auch nicht genau, wie sie auf die Namen gekommen sind. Naja, gut. Lassen wir das dabei. Enden wir heute auf der Note mit, dass ihr ein Bild von Darmverkehr im Kopf habt. Eine sehr schöne Note.
Darauf trinke ich.
Ich auch.
Mein Bier ist auch fast leer. Wir haben es fast geschafft. Wir sind wieder fast an den 2 Stunden dran und ich habe mein Bier leer. Und dann Prost.
Prost.
Übrigens, woher dieser furchtbare Trend kommt, King zu sagen, das lasst es doch beim Chorminister, sag doch einfach weiter Prost.
Zum Wohl.
Ja. Auf die Gemütlichkeit.
Genau. Und mit diesen Worten würde ich sagen, wir verabschieden uns. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Thema haltet, Metal und Fortschrittsfeindlichkeit. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Abonniert oder bewertet diesen Podcast, je nachdem, wo ihr ihn hört. Und ich bedanke mich bei dir, Andi. War wieder mal wieder so ein schöner Sonntagabend.
Hat Spaß gemacht, Adrian. Wir hören uns sicherlich bald mit einem neuen Thema.
Definitiv.
Das schlage ich schon vor, das habe ich schon in der Tasche und da bin ich mal gespannt. Ich glaube, da logge ich dich sogar aus der Reserve.
Da bin ich mal gespannt.
Also dann, bis dahin, macht's gut.
Salü, auf Wiedersehen. Tschüss.
Salut.